du schon auf?
Ja.
Okay. Prost, die Herren.
Guck, guck, guck. Prost. Biertacher Podcast.
Jubiläumsfolge Nummer 30.
Mhm. Wir sind 3.0.
Ja, und wir sind heute zu dritt.
Genau, der Gregor.
Der Horst.
Und der Martin.
Okay, und zum Jubiläum fangen wir gleich mal ganz gewichtig an mit einem gewichtigen Buch. Ich mache heute eine Lesung.
Stimmt. Und zwar, bevor du aber losstartest mit der Lesung,
machen wir
das Inhaltsverzeichnis.
Gut, werden wir das zusammensourcen. Also gemeinsam werden wir es schon schaffen, oder?
Inhaltsverzeichnis.
Ich fange an mit einer Lesung von Martin Balluch, seinem Buch Tierschützer Staatsfeind.
Ja, ich erzähle über OJO 2.
Dann der eben verseuchten Reader.
Dann ganz kurz Symbian Bell am Nokia N8.
Ja, ich glaube, ich mache weiter mit... Nein, du erzählst über das
Game Dev. Super Game Dev Weekend im MetaLab und kurzer Besuch beim Happy Lab.
Ja, ich erzähle ein bisschen was über den Philipp K. Dick.
Genau, und ich muss noch sagen, Interview 2 Jahre Python User Group gibt es als Anhang.
Ja.
Du machst Literatur und Film, über Film haben wir geredet.
Battlestar Galactica.
Dann gibt es eine Filmbesprechung von mir über American Passages, Kinofilm.
Und dann ist, glaube ich, schon der Café Geburtstagsfest von der FAEMA E61 und die darauf folgenden Interviews.
Man muss sagen, das ist die erste Außenreportage von Martin und dazu gibt es 3 externe Beiträge von ihm.
Ja, die Sie im Anschluss an diesen Podcast hören.
Und
viel Spaß.
Und wir müssen sagen, der Podcast ist extrem gut, hört ihn euch an.
Oh ja, also bis dann. So, möchtest du direkt mit der Lesung starten? Hast du noch Termine oder so, irgendwas, Liste 9, oder?
Ja, ich habe keinen Zugriff auf meine
Kunde. Ah, ja, genau, das hast du ja vorher gesprochen. Ja, genau.
Können sich ja die Leute eigentlich selbst rausholen, oder?
Hier doch ein Kalender kann man auf alle Fälle schauen.
Und das über Politik, da könnten die Leute eigentlich Zeitung lesen, da bräuchten wir uns auch nicht. Und bei Technik, da könnten sie sich dafür interessieren.
Na, aber den Kalenderfeed kann man schon
abonnieren. Ja, das stimmt, den Bierdacher Kalender kann man abonnieren, das ist eine Möglichkeit.
Also leider sitzen wir hier in einem Keller von einer Uni und ich habe keinen Handyempfang und kann dadurch auf den Kalender nicht zugreifen, auch nicht auf meine Vorbereitung aufzeichnen.
Uni leider ohne Empfang.
Aber ich habe ein Buch aus Papier mit. Ich möchte jetzt, wie angekündigt, erzählen von Martin Balluch. In der letzten Folge habe ich ja erzählt von dem Vortrag.
Jupp.
Und jetzt habe ich mir dann gleich in der Nacht danach das Buch komplett ausgelesen. Das Buch kostet 16 Euro. Das Einzige, was man daran kritisieren kann, ist, es ist so arg, dass man nicht zum Schlafen kommt, sondern das Ritsch in einem Rutsch durchliest und nachher braucht man eine Woche keinen Horrorfilm.
Okay.
Und ja, also extrem erschütternd halt über seinen Prozess und aber auch positiv über seine Arbeit halt als Tierschützer, eine NGO-Arbeit. Und er erzählt halt, wie das war, seine Gefangenschaft, was der Vorausgang ist, also wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die sozusagen zum Staatsfeind gepusht worden sind und wie das halt in Österreich möglich ist, dass praktisch politische Gruppen fertig gemacht werden aufgrund dieses Terrorparagrafs 278a.
Ist das eher erzählend aufgebaut oder sind da viel Dokumente drinnen?
Es sind Fotos drinnen und Anhänge. Aber es ist eher erzählend aus seiner Perspektive und ab und zu immer wieder Erzählungen, also aus der Perspektive seiner Freundin, die dann diesen Widerstand und Unterstützung für ihn organisiert hat. Mhm. Und sehr schön, er tut immer so, erzählt von dem und den Tagen im Gefängnis und was da und da passiert ist bis zum Prozess. Und dazwischen macht er immer wieder Rückblenden auf seine Arbeit als Tierschützer, also wo sie in Finnland irgendeine Pelzfarm fotografiert haben oder wo er nach irgendeinen Tiertransport verfolgt hat mit Autos, um halt das zu dokumentieren. Also es lässt sich immer spannend.
Genau, also haben sie einen aufbereiteten Stoff.
Gut. Genau, ja, also es ist ich habe mir am Anfang auch gedacht, naja, das wird jetzt so irgendwie, das liest man aus Solidarität, aber das ist sicher anstrengend zum Lesen, also ist überhaupt nicht anstrengend. Also das einzig Schlimme ist, dass das alles wahr ist und dass du denkst, na, das ist kein Horror, das ist echt, das könnte dir auch passieren. Und ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, dieser Terrorparagraf, der hat eigentlich den einzigen Sinn, dass die Mächtigen, also die Regierung, jetzt irgendwelche Gruppen, die schwach sind und aufmucken, fertig machen können. Also da wird eine Kommission gegründet im Innenministerium mit so und so vielen Leuten und Geräten und Vollmachten und alles und die haben den politischen Auftrag, macht's die fertig. Sucht so lang, bis irgendwas findet. Und wenn es nichts findet, dann sucht's weiter. Und selbst wenn es da einmal noch nichts findet, dann prozessieren wir es so lang, dann sind es halt pleite und dann merken sie sich sicher. Und genau das passiert. Er schreibt im Vorwort, da stellt er sich dann in eine Reihe mit politischen Prozessen wie Nelson Mandela und so. Und da denkt man zuerst, naja, der nimmt sich jetzt aber schon ein bisschen arg wichtig. Ja. Und wenn man das dann aber liest, der Martin Balluch ist ja nicht blöd, der hat zwei akademische Titel. Mhm. Ja, dann merkt man, dass er genau auf das Richtige anspielt. Er sagt, das Wesen eines politischen Prozesses, und das hat eben in Österreich Tradition, ist jetzt nicht irgendwie die Macht des Gesetzes zu stärken, sondern einfach ein wo ein Gesetz zu spezifisch ist und nicht greift als Macht- und Unterdrückungsinstrument, eben ein Gummiparagraf zu schaffen, mit dem man missliebige Leute fertig machen kann. Und das geht immer nur, wenn man die öffentliche Meinung hinter sich hat.
Ja, da ist ja immer wieder eine Diskussion, nicht im Zusammenhang nur mit den Tierschützern,
dieser genau.
Terrorparagraf, weil da hat es schon einige Fälle gegeben, die schon mehr als fragwürdig waren.
Ganz genau, nur haben diese Fälle, und die zählt auch auf, das waren die Operation Spring, also wo ein schwarzafrikanischer...
Stimmt, das haben wir das letzte Mal schon gebracht.
Wie soll man das sagen, ein Literat war der, glaube ich, ein Dichter, der hat halt einen Widerstand organisiert im Zuge von dieser Omafunda-Abschiebung, wo der bei der Abschiebung erstickt ist. Und das ist dann eben nicht gekommen und dann wurde der hingestellt als Boss einer Drogendealer-Organisation. Und das habe ich damals ein bisschen mitgekriegt, aber es haben halt schwarzafrikanische Drogendealer in Österreich jetzt nicht per se eine Lobby. Also es sind jetzt nicht viele Leute, die sich für die ins Zeug legen. Das heißt, da wurde dann einfach mit Geständnissen, die irgendwie schummelt oder erzwungen worden ist oder Hafterleichterung, wenn es den anpatzt, wurden die Leute halt verurteilt und aus, die sitzen.
Sind wahrscheinlich vielleicht auch hilflos als der
Martin sowieso.
Barloch, der...
Ja, der hat halt weiße Freunde in der Gesellschaft verankert. Die anderen, die es fertig gemacht haben mit dem Paragraph, das war dieses Terror, in Anführungszeichen, Pärchen, die Dokumente vom irakischen Terrororganisationen versucht haben zu übersetzen auf Deutsch.
Ich kann mich dunkel erinnern, ich habe das nur vorher nicht genau.
Und die haben halt auch keine Lobby, da war es im Profil dann ein Artikel gegeben, das kann doch nicht sein, dass in Österreich nur weil jemand unsympathisch ist, dann einfach ohne jede rechtsstaatliche Grundlage fertig gemacht wird. Es kann eben sein, das ist genau der Zweck dazu. Und da eben beim Tierschutz haben sie es auch probiert, ist ihnen zum Glück nicht gelungen, weil halt der Widerstand in der Bevölkerung dann zu groß war, weil die zu viele Sympathisanten gehabt haben. Und sie haben es aber trotz diesem perfekten Freispruch, den er gekriegt hat, in allen Punkten sind die Leute, die angeklagt waren, ruiniert. Zum Teil enterbt, damit eben die Verfahrenskosten nicht später eingeklagt werden können. Mhm. Und die haben jetzt, also er hat jetzt um 500.000 Schulden.
Ja. Ja?
Und das Schlimme ist halt, dass, ich habe es eh in der letzten Folge schon gesagt, dass da Beweismittel einfach unterdrückt werden von der Polizei und zwar systematisch. Schreibt auch sehr schön in seinem Buch, da haben sie dann einen Polizisten befragt, ja, hätte er irgendwas tun können, um sich selber zu entlasten? Also irgendeine Aktion setzen, um eben zu beweisen, dass er jetzt nicht Terroristenchef ist. Und dann hat der Polizist gesagt, nein, das war nicht sein Auftrag, danach zu suchen. Der hat so lange gesucht, ob er da irgendwas findet. Und ganz schlimm, da wären dann Sachen, die einen total anderen Zusammenhang haben, die überhaupt nicht das aussagen, werden so lange verwurschtelt und verwertet und verdreht, bis sie halt irgendwie in die Richtung laufen, dass sie jemanden belasten.
Ja.
Das ist ganz schlimm.
Ja, du wolltest eine Leseprobe geben.
Und ich gebe jetzt eine Leseprobe und dann höre ich auch schon auf, das sind circa 2 Seiten. Und zwar, was für mich auch neu war, er schreibt da jetzt, wie das eigentlich dazu kam. Und ich habe immer gedacht, okay, die haben mit der Firma Kleiderbauer sich angelegt und die hat halt einen direkten Draht nach oben. Und er schreibt das aber anders, sondern er sagt, Konflikt mit der ÖVP, Kapitel 26, ich lese es vor, sonst von Seite 154 angehend, da schreibt er, Tierschutz ist an sich kein politisches Thema, kein parteipolitisches, er könnte auch als konservativer Wert begriffen werden. Und warum sollte sich ein Tierschutzverein mit einer konservativen Partei wie der ÖVP in einen derartigen Konflikt geraten, dass 2 ÖVP-Innenministerinnen eine Sonderkommission mit Schwerpunkt VGT betreiben, VGT ist Verein gegen Tierfabriken, dass ein ÖVP-Finanzministerium mehrere Steuerprüfungsverfahren innerhalb weniger Jahre gegen die VGT einleitet und dem Finanzamt nahelegt, dem VGT die Gemeinnützigkeit zu entziehen und dass eine ÖVP-Justizministerin der Staatsanwaltschaft die Weisung erteilt, die wichtigsten Funktionärinnen des VGT ausschließlich wegen § 278a in einem Monsterverfahren anzuklagen. Im März 2011 verkündete der ÖVP-Finanzminister schließlich, dass er die Spendenabsetzbarkeit auf Tierheime einschränke und Tierschutzorganisationen ausschließe, um Anführungszeichen, radikale Organisationen wie den Verein gegen Tierfabriken Anführungszeichen, nicht fördern zu müssen. Dabei suggerierte der Minister, wir seien für das Besprühen von Pelzmänteln verantwortlich. Die ÖVP bewies damit, dass sie sogar bereit ist, Gesetze zu verändern und in einer spezifischen Weise zu formulieren, nur um dem VGT zu schaden. Der Konflikt mit der ÖVP hat seinen Ursprung in unserer Kampagne gegen Legebatterien, die im Jahr 2002 begannen. Die ÖVP sah und sieht sich als Lobbypartei für die Agrarindustrie und in diesem Sektor spielt die Tierindustrie eine große Rolle. Das Legebatterieverbot, also das Verbot, Legehühner in Käfigen zu halten, sollte die erste große Einschränkung der bisher nur an Profitmaximierung und nicht am Wohl der Tiere orientierten Produktionsweise dieses Industriezweigs sein. Die ÖVP stellte sich schnell als die einzige Partei heraus, die das Legebatterieverbot verhindern wollte. Im April 2002 gab es eine Parlamentsenquete zum Tierschutzgesetz, in deren Rahmen ich insgesamt 10 Minuten lang im Plenarsaal für ein Verbot verrohter Käfighaltung von Legehühnern plädieren konnte. Maria Fekter, damals einfache ÖVP-Abgeordnete und noch nicht Ministerin, sagte dazu in aller Deutlichkeit, dass sie für diese Forderung kein Verständnis habe. Da sich die ÖVP weiterhin als einzige Partei weigerte und damals durch ihre Regierungsbeteiligung und das Stellen des Bundeskanzlers jeden Fortschritt verhindern konnte, beschlossen wir eine Besetzung der ÖVP-Bundeszentrale in Wien. Knapp vor der Nationalratswahl Ende 2002 führten wir diese auch durch. Einige andere Tierschützerinnen und ich gaben uns in einem Nachbarhaus als Dachdeckerinnen aus und seilten uns dann mit einem Riesentransparent mit der Aufschrift Stopp der ÖVP-Tierqualpolitik an der Außenwand der ÖVP-Bundeszentrale ab. Gleichzeitig besetzten andere Aktivistinnen mit einer Leiter einen Balkon und weitere ketteten sich am Eingang. 13 Stunden lang blieb ich mit meinem Transparent an der Außenfassade hängen, bis wir freiwillig die Aktion beendeten. Die ÖVP nahm im Gegenzug die Zusage in die Liste ihrer Wahlversprechen auf, mit dem Tierschutz in Gespräche über ein neues Tierschutzgesetz zu treten. Nachdem wir im März 2003 im Beisein von Medienvertretern einige Hühner aus einer gesetzwidrig betriebenen Legebatterie in Niederösterreich befreit hatten, besetzten wir das Büro des niederösterreichischen ÖVP-Landeshauptmanns, um ihm einen Kommentar zu diesen Zuständen abzuringen, nachdem er uns vorher nicht hatte empfangen wollen. 5 Stunden lang blieben wir mit dem Hals in einem Schreibtisch gekettet, bis er zu einem Gespräch bereit war. Im Juli 2003 veröffentlichten wir Filmmaterial über die Zustände in 48 der größten Legebatterien Österreichs, die insgesamt 40% aller österreichischen Legehühner hielten, und zeigten 34 dieser Betriebe wegen Tierquälerei an. Österreichs größter Legebatteriebetreiber, ein ÖVP-Bürgermeister, dessen Betrieb mit 400.000 Hühner ebenfalls angezeigt worden war, bezeichnete mich öffentlich als Terroristen. Im August 2003 befreiten wir 9 Hühner aus einer niederösterreichischen Legebatterie. Anfang April 2004 dann 37 Hühner vor laufenden Fernsehkameras aus einem Betrieb mitten in der Stadt Salzburg, die wir in ein Freigehege auf der Wiese vor der fensterlosen Halle setzten, in der sie in ihren Käfigen leben mussten. Da die ÖVP trotz Wahlversprechens noch immer zu keinen Gesprächen bereit war, gab es österreichweit fast 200 vom VGT organisierte Kundgebungen gegen die ÖVP in dieser Zeit. Mehrere tausend Plakate, die auf die Rolle der ÖVP als Verhinderer eines Legebatterieverbots hinwiesen, wurden österreichweit aufgehängt. Am 7. März 2004 gab es in Salzburg und Kärnten Landtagswahlen. Wir mobilisierten in beiden Bundesländern und die ÖVP reagierte nervös. Erstmals in der Geschichte begann der Tierschutz eine ernsthafte politische Rolle bei einer Wahl zu spielen. Wir besuchten den bisherigen Salzburger ÖVP-Landeshauptmann bei seinen Wahlveranstaltungen und folgten ihm als Leichenzug mit einem Sarg. Die ÖVP-Politik trägt den Tierschutz zu Grabe. Die ÖVP verlor bei der Wahl den Landeshauptmann an die SPÖ. In Kärnten engagierte ich mich im Wahlkampf und hielt eine Rede vor öffentlichen Veranstaltungen ab, bei denen ich in Reden die Rolle der ÖVP im Tierschutz herausstrich und deutlich sagte: Wer für Tierschutz ist, darf nicht ÖVP wählen. Am Tag vor der Wahl hielt ich gerade wieder eine Ansprache auf einer von uns organisierten legalen und friedlichen Kundgebung, als der damalige Agrarsprecher der ÖVP, Robert Lutschownik, auf mich zustürzte, das Transparent mit der Aufschrift Stopp der ÖVP-Tierqualpolitik hinter mir zerriss und mir ins Gesicht schlug und so ein blutendes Cut zufügte. Dieser brutale Angriff war am nächsten Tag, an dem die Wahl stattfand, ein großes Medienthema. Die Stimmen der ÖVP wurden bei der Wahl fast halbiert. Später entschuldigte sich Lutschownik bei mir vor Gericht und bezahlte 700 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz, erhielt dafür aber eine Diversion, also keine strafrechtliche Verurteilung. Im April 2004 stand die Bundespräsidentschaftswahl an. Für die ÖVP ging Benita Ferrero-Waldner ins Rennen. Wieder versuchten wir österreichweit das Legebatterieverbot zu thematisieren. Zahlreiche Wahlplakate der ÖVP wurden, wenn auch nicht vom VGT, mit Tierschutzslogans überklebt. In bezahlten Annoncen in Zeitungen wurde auf die Rolle der ÖVP aufmerksam gemacht. Der Druck war letztendlich so stark, dass die ÖVP-Präsidentschaftskandidatin am Tag vor der Wahl erstmals auch ein Legebatterieverbot befürwortete. Dennoch verlor die ÖVP die Wahl. Ich bin jetzt gleich fertig mit dem Lesen, ich lese noch von der Seite 157. Danach begann die ÖVP mit ernsthaften Gesprächen und im Mai 2004 wurde ein Legebatterieverbot beschlossen, das 4 Jahre später in Kraft trat. Zur selben Zeit gerieten der VGT und besonders ich zunehmend ins Visier von Repressionsmaßnahmen. Doch der Konflikt sollte weiter eskalieren. Im Jahr 2005 war Maria Rauch-Kallert von der ÖVP Gesundheitsministerin und dadurch auch für das Tierschutzressort zuständig. Mit der Einführung des Bundestierschutzgesetzes Anfang 2005 war versehentlich der Singvogelfang auch im oberösterreichischen Salzkammergut verboten worden. Durch den ÖVP-Landeshauptmann von Oberösterreich darauf aufmerksam gemacht, wollte Ministerin Rauch-Kallert den Singvogelfang wieder erlauben. Darauf begann der VGT eine Kampagne gegen die Ministerin, um diesen Rückschritt im Tierschutz zu verhindern. Über 2 Monate hinweg wurde täglich vor dem Ministerium demonstriert und fast bei allen Veranstaltungen der Ministerin waren Tierschützerinnen anwesend und machten mit Plakaten, zuweilen auch mit Megafon, auf den Singvogelfang aufmerksam. Mehrere ihrer öffentlichen Reden wurden durch Aktionen mit Transparenten unterbrochen. Einmal hielt ich ein Plakat mit einem Singvogel in einer Falle am Eingang zu einem Veranstaltungsraum, in dem Rauch Kallert einen Vortrag halten wollte, als sie kam, mich an den Schultern packte und schüttelte. Ich solle sie in Ruhe lassen, schrie sie mich an. Wir veröffentlichen daraufhin ein Flugblatt mit dem Titel »Die 8 Todsünden der Ministerin Rauch Kallert« und sie klagte uns wegen übler Nachrede. Wir gewannen diese Klage in allen 8 Punkten und die Ministerin musste unsere Anwaltskosten ersetzen. Nach 2 Monaten zog sie ihren Verordnungsentwurf, der den Singvogelfang wieder erlaubt hätte, zurück. Angesichts dieser Kampagne wurde mir von Abgeordneten anderer Parteien im Parlament angekündigt, dass wir mit Racheaktionen der ÖVP zu rechnen hätten. Und okay. Jetzt bin ich auf Seite 158, lese noch den letzten Absatz, dann ist das fertig. Sofort, Gregor. Im Jahr 2006 veröffentlichten wir Filmmaterial von Fasana Rin und Enterin des Ehemanns von Maria Rauch-Kallert, Alfons Mensdorf-Puilli, des Waffenhändlers. In seinem südburgenländischen Jagdschloss ließ er Gäste gegen gutes Geld gezüchtete Fasane und Enten abschießen. Mit mehreren Jagdstörungsaktionen vermissten wir ihm den Spaß und zeigten ihn wegen Gesetzesübertretung bei seinen Vogelzuchten an. Kurz darauf musste er die Zuchtstellen schließen und übersiedelte sie nach Ungarn. Wieder klagte mich Rauch Kallert und gewann in einem Punkt. Ich hatte behauptet, die Fasanerien von ihr und ihrem Ehemann seien illegal, dabei gehörten die Fasanerien nur ihm und nicht ihr. Illegal waren sie tatsächlich. Am Tag vor den Polizeiüberfällen im Mai 2007 hielt ein VGT-Aktivist als Aktionär der Uniqua-Versicherung bei ihrer Aktionärsversammlung eine Rede, in der er die Uniqua und ihren Aufsichtsratschef, den ÖVP-nahen niederösterreichischen Landesjägermeister Christian Konrad, wegen deren Jagdpraktiken kritisierte. Die Uniqua hielt sich eigene Jagdreviere mit gezüchteten Tieren, um beim gemeinsamen Jagderlebnis auf Einladung der Uniqua neue Großkundinnen gewinnen zu können. Nur wenige Stunden danach traten maskierte Einheiten der Wega in der Nacht meine Wohnungstür ein. Also Ende des Zitats, Seite 158. Also so viel zum Hintergrund, hat sich mit der ÖVP angelegt und eben die Rache gespürt. Ne? Das arbeitet er recht gut heraus in dem Buch.
Ja.
Und wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, kostet 16 Euro und ich habe jetzt auch ein Exemplar, das ich ausgelesen habe. Wer sich bei mir meldet, kann es gern haben, ich tue es als Buchcrossing weitergeben. Damit ende ich den Teil über Palloch.
Ja, ich habe eher ein schlechtes Gewissen, aber der Film ist da und ich habe euch eigentlich versprochen, einen Termin auszumachen. Aber
ist der jetzt im Kino? Weil ich habe nachgeschaut, da haben wir keine
Termine. Wir haben das letzte Mal schon geredet, ob der jetzt noch im Kino ist eigentlich die Frage. Ja.
Laut aber meiner Android-App
bei mir geht es überhaupt nicht aus. Ich habe alles. Also die besinnlich gemeinte Zeit ist ja eigentlich die besinnungslos gelebte Zeit. ist für nichts zur Zeit. Fast nichts. Außer für, wenn man sich selber belohnt fürs anstrengende Jahr und sich einen neuen E-Book-Reader anschafft.
Und damit kommen wir zum Technikthema. Du hast einen Bericht über Oyo, den E-Book-Reader?
Ja, über den neuen Oyo oder Oyo 2, wie er auch oft genannt wird. Ich habe eh schon öfters berichtet, den Oyo 1 habe ich mir damals gekauft und ist im Test damals schon durchgeflogen, ist sicherlich auch verglichen mit anderen Geräten.
Oyo ist jetzt der von Thalia.
Das ist der von Thalia. Aber war mein erstes E-Reader-Gerät und ich habe ihn gemocht. Ich meine, man wusste zwar nicht immer genau, was passiert, wenn man ein Knöpfchen drückt. Manchmal muss man zweimal drücken. Also auch manchmal abgestürzt, aber genau das, was man machen sollte, nämlich das Lesen an sich, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, und ich habe mir jetzt,
du wurdest dadurch zum echten E-Book-Reader. Also du liest jetzt keine Papierbücher mehr, sondern
E-Books
auf deinem E-Gerät.
Ja, ich lese, also nicht nur. Also was mich am meisten stört, wenn man über E-Book-Reader irgendwie diskutiert, das meiste, wenn man so Nicht-E-Book-Reader mit denen spricht, dann ist das immer so, aber das Haptische und jetzt nur der E-Book-Reader, Bücher sind doch sowas Schönes. Aber es ist ja nie ein Entweder-Oder. Also schöne Bücher wird man immer haben, wird man auch immer gerne lesen oder so. Aber es gibt einfach Content, Inhalte, Dokumente oder Sachen, die man lesen möchte. Dazu ist es nicht notwendig, jetzt wirklich sich das in Papier zu kaufen. Und dann ist ein E-Reader schon sehr cool. Besonders, wenn man auch so Sammlungen anlegen kann, wenn man dann das zusammenschaltet mit der Verwaltungssoftware, die wir schon besprochen haben,
Kalibre. Okay.
Und wenn man sich da die Kollektionen zusammenstellt, das ist schon ein sehr, sehr schönes Feld, das man da beackern kann. Ja, und ich habe mir jetzt ein Oyo 2 gekauft, weil als Testgerät.
Als Testgerät was heißt, deswegen. Als Testgerät kaufen, dass du es zugeben
kannst, in meiner Familie, also als potenzielles Weihnachtsgeschenk. Ich muss dazugeben, mein Vater hat ein Oyo 1 und Und Thalia hat halt einen Vorteil. Es hat wirkliche Geschäfte, wo du reinlatschen kannst und Leute fragen kannst, wenn was nicht funktioniert.
Okay.
Und das darf man für Offliner nicht zu unterschätzen. Mhm. Ja, du kannst dich zumindest wohin wenden. Du hast ein menschliches Geschichte und so. Ich meine, das ist gerade für ältere Menschen, die es vielleicht im Internet nicht ganz so fit sind, ein bedeutender Vorteil. Und ich habe mir auch gedacht, ein sanftes Hardware-Upgrade, für irgendwie so, wo die Software relativ gleich bleibt, wo diese Logik sich nicht ändert, das wäre ja was.
Und was kann der OYO 2 jetzt besser?
Eine gute Frage. Also ich habe ihn mir gekauft und er ist schneller, die Eingaben funktionieren zuverlässig und der Screen hat einen besseren Kontrast. Ich habe ihn, muss ich gleich mal vorweg schicken, nach 10 Tagen wieder zurückgegeben.
Weil?
Zu wenig für ein Hardware-Upgrade und in manchen Punkten leider auch schlechter als der alte Reader. Oh. Sie haben ihn zum Beispiel ganz seltsam schwerer gemacht als den alten Reader, obwohl der OYO 1 auch kein Leichtgewicht ist. Und ich weiß nicht, normalerweise fällt mir das nicht auf. Also so Gewichtsspezifikationen, ein Ding muss sich gut anfühlen, ein E-Reader, und gut funktionieren. Ich habe das beim OYO den Formfaktor auch so gern gemacht, wie meistens diese E-Reader haben unten einen längeren Teil, wo früher die Tastatur jetzt bei den Touchgeräten nicht ist. Und beim OYO war der Rahmen halt wirklich ganz gleichmäßig. Und es war ein Touchgerät oder ist ein Touchgerät und hat aber zusätzlich auf der Seite so Blättertasten, die relativ breit angelegt sind, was urangenehm ist, wenn du es in einer Hand hältst. Dann hast du einen Daumen auf den weiter Blättertaste und kannst schön drücken. Also das ist schon,
und kann schon ein Vorteil. Stufenlos scrollen auch? Oder?
Stufenlos scrollen ist generell bei der E-Paper-Technologie eine komische...
Nichts stufenlos.
Alles ruckelt.
Es wird immer der komplette Bildschirm neu aufgebaut. Okay.
Ja, genau. Also jetzt eben nicht mehr immer. Also das tolle E-Ink und E-Paper-Technologien. Also da gibt es eher einen Unterschied. Ja, richtig. Also die sparen Strom. Weswegen? Weil die reine Darstellung der Buchstaben kostet keinen Strom, nur das Umblenden. Um jetzt mehr Strom zu sparen, bedienen sich diese E-Ink-Displays, die neuen, einem Trick, dass sie irgendwie sozusagen umblättern kannst, sie aber einen vollen Refresh nur alle 8 Seiten oder so machen, irgendeinen Wert, den es gibt. Und dadurch tritt aber ein Effekt auf, beim OYO 2, der besonders stark störend ist, es nennt sich das sogenannte Ghosting. Das ist, wenn man weiterblättert, sieht man noch so leicht im Hintergrund den Abdruck der letzten Seite.
Ah, wie bei den alten Röhrenmonitoren.
Richtig. Und diesen soll es bei, also man muss jetzt generell mal sagen, der OYO 2 benutzt nicht die klassische E-Ink E-Pearl-Technologie, sondern hat von, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, Icepix oder so, keine Ahnung, ESPix oder so, eine alternative Technologie. Medium baut das ja für Thalia. Und die, ich weiß nicht, vielleicht aus Kostengründen, keine Ahnung, haben sie eine Alternativtechnologie. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass der Kontrast, also die Schirme sind ein bisschen dunkler. Kontrast soll gleich gut sein, weiß ich nicht, schaut ein bisschen dunkler eben aus. Und das Zweite ist, dass dieser Ghosting-Effekt jetzt bei diesem OYO, muss man sagen, beim OYO 2, irrsinnig stark ist. Also nach also drei,
stärker
vier Mal,
als beim ersten?
Nein, dann beim ersten ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Der erste, glaube ich, hat doch diesen Trick mit diesem Refreshen, glaube ich, noch nicht gemacht. Ja. Und beim zweiten, du hast dann wirklich Schlieren drinnen, wenn der Bildschirm schon lang da war, dann hast du auch den Abdruck da von da und das geht nicht. Ja.
Also ich nehme an, irgendein Hersteller wird es am Drucker anbieten, mit dem du das Ding dann ausdrucken kannst.
Ja, also verstehst du, du hast einen wundervollen, du hast jetzt einen wirklich besseren Schirm. Also OYO 1 Leute sehen auf ersten Blick einen Unterschied zum OYO 2 und das ist ja schon mal das, was gewünscht wird. Dann hauen sie sich diesen Eindruck zusammen irgendwie mit diesem Ghosting. Da gibt es Einstellungen, zwei Einstellungen gibt es, Refreshen, häufig und selten. Das ist defaultmäßig auf häufig gestellt. Also
ist doch selten, ist das wahrscheinlich noch schlimmer.
Ja, muss es eigentlich sein.
Also eigentlich müsste es so eine dritte Einstellung geben, jedes Mal komplett refreshen und dafür mehr Strom verbrauchen, weil so viel wird es nicht sein.
Nein. Also, aber Stromproblem hatte der OYO 1 auch gehabt und beim 2er, das konnte ich jetzt in 10 Tagen nicht so wirklich austesten, aber ich glaube auch, das ist der Grund, warum er jetzt ein hohes Gewicht hat, die haben einfach einen größeren Akku reingeschraubt. Und es ist jetzt echt so, dass wenn man mit einer Hand den OYO 2 hält,
es zahlt sich.
Er ist besser verarbeitet, schön solide und so. Noch,
also du empfiehlst ihn jetzt nicht sozusagen.
Gewicht und die Schlieren haben mich rausgekickt. Nein, ich hab mich echt umgerankt, weil ich mir gedacht habe, naja, beim Thalia-Shop zwei Bücheln habe ich mir gekauft. Gemütlich war er ja, wenn das jetzt halbwegs anständig ist. Mhm. Vielleicht nicht nur als Geschenk, sondern auch für mich als samtes Hardware-Upgrade. Man gönnt sich ja sonst so E-Book-Reader, so um die 100 Euro kann man sich ja mal leisten zu Weihnachten. Aber es, ich war dann einfach innerlich unzufrieden und habe dann das dann zurückgegeben. Das Zurückgeben war übrigens kein Problem. Okay. Also da sind sie ein bisschen unkoordiniert, weil ich bin an die Kasse gegangen, wollte das eigentlich eh unauffällig
ich schäme abwickeln. Mich so, ich will Geld.
Ja, genau, ich will jetzt die
Bitte, ich will
Geld
wieder
haben.
Papier.
Und dann haben sie aber gesagt, na, das geht nicht, ich muss an den Ojo-Verkaufsstand und dort das Formular abholen. Und dort sind die Leute mit den leuchtenden Augen und
ich will
so.
Einen Ojo.
Und ich so, ich will ihn wieder zurück. Naja,
und ja. Sag, sind jetzt die E-Books beim Thalia irgendwie spürbar billiger als die Papierbücher?
Du, oder? Das ist in Deutschland, Österreich Problem, glaube ich, wegen der Buchpreisbindung, dass die nicht wirklich billiger sind. Ja, 3 Euro kann man schon starten.
Also du hast ein DRM-verseuchtes so. Gerät ohne Solarzellen, ohne wirklich, dass es billiger ist. Also
ja,
das genau. Muss Gewichtsersparnis.
Ja. Also naja, DRM-verseucht, ja genau, richtig. Aber ich habe mir schon natürlich Verarztung besorgt, bestellt. Ich hoffe, es kommt morgen. Ich schaue jeden Tag in den Ladebalken für die Geduldigen, nämlich in die Postversendungsverfolgung. Folgungsstelle. Ich habe mir bei Red Coon zusammengeklickt den Kobo. Das ist von einer kanadischen. Ein E-Reader von einer kanadischen Firma, schluckt E-Pub und das Ganze. Ich werde berichten, wenn ich den in meinen Händen halte. Ja. Aber ich habe schon jetzt Zornensfalten, weil ich habe schon natürlich im Vorhinein recherchiert, wie ich meine zwei gekauft habe. Ich habe mir ja den Philipp K. Dick gekauft und den Neil Stephenson.
Zwei Bücher Talier jetzt, ja? Als E-Book. Ja. Und die kannst du, lass mich raten, nicht übertragen auf deine neuen Geräte, weil das ja, nicht dein Preisformat ist.
Schwieriger Übergang.
Erst die Kopierschutz entfernen müssen.
Ja, der Kopierschutz, also der Kopierschutz beim Ojo
ist... schwierig ist, weil das Gerät hast du jetzt zurückgeben. Ne?
Genau. Also, müsst so, also
der nächste, das kriegt
13. Die meisten setzen ja auf. Ja, genau. Also, lass mich erklären. Sie setzen auf ein Zusatzsystem, das von Adobe herausgegeben wird. Adobe Editions.
Und sie versuchen
es. Ja, bei Sony wird es relativ oft verwendet.
Ja.
Und prinzipiell beim Kobo wird das auch unterstützt. Jetzt versucht aber der Ojo beim Aufsetzen deines E-Readers das vor dir zu verstecken. Und generiert dann automatisch eine Adobe ID, sagt nicht, vielleicht denkt sich sein Passwort aus oder übernimmt das Passwort eines
Thalia-Kantors.
Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch nachgeschaut. Also im E-Book E-Reader selber konnte ich meine ID, meine Adobe ID wenigstens nachschauen. Aber das geht jetzt auch nicht mehr. Aber der Kobo kann das und jetzt muss ich das transferieren. Also ich glaube im besten Fall kann ich es übertragen, aber dann werde ich mein Leben lang eine Adobe ID haben, die irgendwie geht Zahlencode Buchstabe @meinojo.at.
Ja,
das heißt, Thalia hat mir den Stempel aufgedrückt jetzt mal.
Markierung der Leute, die sich mit der E-Mail
bitte schön. Also die Wiener Büchereien haben ja schon seit längerer Zeit E-Books im Sortiment und dort ist es so, dass man da gibt es eine gewisse Anzahl an Exemplaren von den E-Books, meistens eins, und wenn das jemand ausgeborgt hat, ist es weg.
Darf kein anderer ausborgen.
Und das, gut, immerhin, man kann es ja gratis oder zumindest sehr billig, weiß ich nicht, ich glaube, es ist sogar gratis, sich ausborgen, und da haben wir eben auch ausgeborgt.
Und ist das dann auch voll DRM-versorgt?
Jawohl, das ist super mühsam.
Kopieren
auf PDF oder so. Mein Freund hat sich was ausgeborgt und wollte das auf ihren Sony-Reader drauf haben, und dann war es unmöglich, das auf diesen Sony-Reader drauf zu bringen.
Also, du kannst diese ästhetischen Büchereien-Zeugs nur mit einem bestimmten E-Book-Reader machen?
Der hat gesagt, ich muss mich bei Adobe registrieren, und dann wollte ich den Reader bei Adobe registrieren, und dann hat er gesagt, das geht nicht, weil der ist schon. Aber hat sich wahrscheinlich auch heimlich registriert und keine Ahnung, wie ich das jetzt aufbringen soll. Super. Und dann wollte ich da habe ich mir gedacht, na wurscht, dann entferne ich halt den Kopierschutz von den Büchereien, wo kann ja wohl nicht so kompliziert sein. Und also, ich habe kurz recherchiert, das ist doch nicht ganz so einfach. Dann habe ich mir gedacht, okay, wurscht, dann drucke ich es halt mit einem PDF-Drucker nochmal als PDF ohne Kopierschutz aus.
Und dann scannst du es ein.
Das funktioniert wohl, aber dann ist der Text kein Text, sondern ein Bild. Und das ist natürlich auch super mühsam, weil dann kannst du nicht mehr zoomen und so.
Ja, man merkt da richtig die Weisheit vom Richard Stallmann. Der spricht ja nicht von DRM als Digital Right Management, sondern Digital Restriction Management. Und den Kindle nennt er den Swindle.
Ja, wobei der Kindle was jetzt noch mal extrem ist. Also ich bin ja abgehalten, mir einfach den Amazon Kindle zu kaufen.
Weil der ist noch ärger, oder?
Naja, er unterstützt kein EPUB. Das ist kein großes Problem, weil der Calibri kann das eh umwandeln. Mhm. Aber trotzdem.
Ja,
es ist irgendwie zu... Ja. Ich wollte was anderes ausprobieren.
Okay.
Jetzt, Amazon wird man jetzt eh oft genug sehen, die Devices. Okay. Mal was Neues ausprobieren.
Was wir für Probleme mit unserem Reader eigentlich immer noch haben, ist, wenn der lange liegt und nicht benutzt wird, dann entladet er sich und ist leer. Das ist beim Ojo ist auch eher so.
Beim Ojo war es noch extremer, weil die beim Ojo 1 den Bildschirmschoner so gebaut haben, dass der automatisch wirklich auch wirklich aktiv Strom verbraucht. Also es war ein Softwarefehler. Und später haben sie es dann gefixt, aber ist dann hat auch passieren können, dass er sich dann entlädt. Oh ja, doch.
Ihr kennt beide keine Geräte, die jetzt irgendwelche amorphen Solarzellen drauf haben, wie ein Taschenrechner, weil so viel Ding kann das ja nicht aufnehmen.
Oder gibt es schon?
Nein, glaube ich. Ja, war eine gute Idee.
Also liebe Industrie.
Also der, vom Sony Reader, der Akku, der muss irrsinnig mickrig sein, weil der ist in der kürzester Zeit voll aufgeladen. Mhm.
Ja, so viel aus der schillernden
Welt des Welt des Martin, hast du nicht noch ein Technikthema gehabt, außer deinem Kaffee-Teil?
Ja, genau. Und zwar, ich habe jetzt auf mein Handy die neueste Symbian-Version draufgespielt. Wird zwar die aktuellen Nokia-Handys, die verkauft werden, haben schon das Symbian Belvis heißt drauf, aber für mein Handy kommt das Update erst nächstes Jahr. Und weil mir der Speicher ausgegangen ist und deswegen sowieso ein Reset fällig war, habe ich es jetzt draufgetan. Und ja, kann berichten, mir gefällt es ganz gut. Symbian, ja, wenn ich ein Symbian-Fan bin, halt, hast du das nicht allzu viel. Weil es ist meiner Meinung nach so gut, dass man es auf jeden Fall normalen Leuten empfehlen kann. Und es sind einige
Leute, die immer noch Symbian verwenden.
Nein, es sind einige Ungereimtheiten, die früher halt mir irrsinnig genervt haben, sind jetzt bereinigt. Und was auch ganz toll ist, dass die Qt-Apps, bei Nokia ist ja seit 2-3 Jahren oder so, jetzt Qt-Entwicklungsplattform für die Handys, die laufen alle erstens ein bisschen schneller und zweitens brauchen sie weniger RAM. Warum auch immer, weiß ich nicht.
Was haben sie da gedreht? Ja, genau. Und wer hat das herausgegeben, dieses RAM? Also weiß man, wer
das war. Also, das kann ich noch erzählen, das ist recht lustig, weil da ist immer wieder mal, letztens hat ein Bekannter von mir geschrieben, ist da wieder mal ein RAM vom Server gefallen. Und zwar haben die. Das hat bei den Nokia-Handys ja schon eine lange Tradition, dass so Custom-Firmwares erstellt werden für die verschiedensten Handys und die kann man auch relativ leicht draufflashen. Also das ist genauso einfach wie, was weiß ich, okay, so einfach wie ein Jailbreak mit einem Klick auf einer Website ist es nicht, aber man flasht halt einfach das Handy und das ist die andere Firmware dann drauf. Da findet man ganz leicht im Internet die entsprechenden Tools dafür. Und das ist jetzt, da gibt es eben, weil es... Da gibt es eine Software, die quasi direkt von den Nokia-Servern, so wie es verstanden, sich die Images runterholt. Okay. Und da kannst du dann einstellen, für das Handy hätte ich jetzt gern für die Version von Kuala Lumpur oder so, das Firmware-Image, oder halt die österreichische, je nachdem. Und dann ladet das runter. Und da ist eben eines Tages für ein paar Stunden aufgetaucht ein Symbian Belle-Image fürs N8. War dann natürlich wieder weg nach diesen paar Stunden, aber das hat natürlich gereicht, dass das sich Leute geholt haben und das ist halt der letzte Stand und das ist von der Versionsnummer her, ist es glaube ich ziemlich das gleiche wie das, was jetzt auf den Geräten, die verkauft wird, halt werden, ist, aber drauf ist, aber es ist halt noch nicht fürs N8 angepasst, aber es funktioniert schon irrsinnig gut, also wer sich ein bisschen dafür interessiert, soll es auf jeden Fall ausprobieren, denke ich.
Ja.
Und das Flashen hat bei mir nicht ganz so problemlos funktioniert, weil es hat das Programm gemeldet, das ist jetzt alles fehlgeschlagen, aber dann habe ich einfach das Handy abgesteckt, eingeschaltet und es hat funktioniert.
Ja, aber das sind diese Augenblicke, diese Point of No Return.
Genau, wenn er sagt, er zählt jetzt nochmal 30 Sekunden runter und probiert es nochmal und dann sagt er, nein, es geht nichts mehr. Aber wie gesagt, ich habe es dann einfach abgeschickt und das Lustige war, ich wollte den ganzen Speicher im Löschen, wo die ganzen Anwendungen drinnen sind. Und das, also habe ich geklickt, dass er machen soll. Und das hat er dann aber nicht gemacht. Und das war aber eh ganz lustig, weil dadurch, dass er das nicht gemacht hat, hat das neue Symbian die ganzen alten Installationen erkannt. Und habe ich die allermeisten Anwendungen, ohne dass ich sie reinstalliert habe, müssen weiter benutzen
das
können.
Ist gemütlich,
ja. Nur nicht den Botcatcher, blöderweise. Das wäre ein bisschen blöd. Weil der Botcatcher, der wird nämlich da gibt es im Obi-Store, kann man ihn einerseits kaufen. Und andererseits ist das ist aber ein Open-Source-Projekt, das auf so einer Plattform von Nokia gehostet wird. Und da kann man sich dann die aktuellste Version von dort halt gratis runterladen. Und das Problem ist aber, die ist gerade wegen einem Hackerangriff, der vor einer Woche oder so war, ist das alles offline. Und ich habe doch die Hoffnung, nachdem ja die alte Installation quasi noch drauf ist, aber der es noch nicht erkannt hat, dass wenn ich das selbe Installationspaket nochmal installiere, dass der die ganzen Feeds und so noch sich behalten. Und jetzt habe ich halt keinen Podcatcher, was ein bisschen nervig ist am Handy, weil das nach wie vor noch offline ist. Muss ich heute Abend wieder mal reinschauen, ob es das schon wieder gibt.
Na gut, und wir entschuldigen uns hier für die Störgeräusche. Wir sind in einen total verlassenen Unikeller gegangen und jetzt haben sich irgendwelche Hörsaaltüren geöffnet und lauter Studis irren da jetzt herum, weil im Hörsaal, also in den Vorräumen wurden so Plakate zum Verkauf angeboten und die suchen jetzt, glaube ich, alle den Ausgang.
Auch immer am Ende des Semesters so eine
Aktion. Aber wir hoffen, die müssen jetzt alle bald zum Christkindlmarkt und es wird wieder ruhiger.
Der Christkindlmarkt, ja, da haben sie ja die skurrilen Bläser aufgestellt. Also macht es das jedes Mal, oder? Jedes Mal, wie immer die letzten Mal.
Das nennt sich Live-Musik, Gregor. Das war in der Zeit, wie du noch jung warst. Da hat es noch nicht so elektronische Geräte gegeben und da wurde Musik noch so von Leuten, die zu Hause nichts zu tun haben, echt live selbst hergestellt.
Also so wie Livestream ohne Protokoll.
Ohne Stream.
Wow. Richtig, ja, Schallwelle, voll oldschool.
Oder so wie Essen selber backen oder so.
Ne? Hey, okay. Da müssen wir nichts mehr machen.
Ah, genau. Aber dazu hören wir ja heute noch einen super Beitrag zum Thema Kaffee.
Ja. Yeah.
Okay, na, ich kann fortsetzen mit einer Mischung aus Basteln und Technik.
Okay.
Nämlich, ich war in zwei Labs, ich war ein Doppel-Labler. Ich war im Happy Lab erstmals, das ist im zweiten Bezirk in Wien, in der Nähe von der Reichsbrücke.
Hat erst unlängst ersten Geburtstag gefeiert.
Genau, und da war ich bei dieser Geburtstagsparty, da war niemand drinnen, so zwei Leute sind so asozial, also so, wie nennt man das, nerdig.
Das
so, so
ein bisschen abwertend.
Ja, also unkommunikativ, so in ihren Laptop herum, dann haben wir gedacht, na super, wenn das die Geburtstagsfeier ist, wie geht es dann erst sonst zu? Und dann habe ich aber entdeckt, da war so eine Führung, die waren gerade in irgendeinem hinteren Werkstattraum und es waren dann doch so circa 20 Leute dort und ja, ist größer, also recht groß, moderner als das MetaLab, das eigentlich mein einziger Referenzpunkt ist, und schön eingerichtet.
Hat
und
auch halt mehr einen Hardware-Fokus.
Hat mehr Hardware-Fokus, also sie haben diverse Maschinen zum Schneiden und Plastik-Spritzguss und so, haben sie alles dort. Und halt, sind halt auch auf Vereinsbasis organisiert.
Günstig soll es sein, glaube ich.
Sehr günstig, ja.
20 Euro das Jahr, ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, also um ein paar Euro im Monat bist du dabei und ich glaube, sie haben auch nicht die Infrastruktur, dass sie jetzt kontrollieren, wenn du einfach so reingehst als Gast, kannst du, glaube ich, dich sicher zeitlang einmal überhaupt umschauen.
Wenn du in einem Hackerspace siehst, bist du da eh willkommen.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Mitgliedschaft ist nicht günstig ist. Ja. Wie sie aufgespielt haben, habe ich mal die Webseite angeschaut, aber es ist also für mich ein bisschen unpraktisch, weil es am anderen Ende von
dir ist. Ja. Aber wer in der Nähe wohnt, also hinter Prater sozusagen, zwischen Prater und Donau, also unbedingt. Ich nehme an, das wird sich zu einem kleinen Zentrum entwickeln und werden wir sicher noch öfter schöne Projekte. Gut, und dann war ich im MetaLab, da war nämlich das Super Game Dev Weekend.
Richtig, wo du schon mal mitgemacht hast, wo du schon mal berichtet
hast. Genau, wo ich sogar schon mal ein Spiel gemacht habe. Und diesmal habe ich mir das auch vorgenommen. Ich wollte so ein ganz cooles Spiel machen mit so simultan Turn-Based, mit so
okay.
Also Combat-Simulator und alles Mögliche.
Mhm.
Und es war dann aber so, dass ich Real Life gehabt habe, also Besuch aus Italien, und dann haben wir mittags schon Bier getrunken. Stimmt, und es ist dann nicht mehr sehr viel weitergegangen.
Ja.
Und auf jeden Fall, ich kann nur berichten, ich habe auch einen Blog-Eintrag gemacht, den werde ich verlinken. Es war eine sehr lustige Phase und ich kann das nur jedem empfehlen, auch wenn man nicht programmieren will, unbedingt hingehen auf so Game Jams, wo Spiele programmiert werden, einfach auf der Ideenfindungsphase am Anfang dabei sein, weil es einfach urlustig ist. Also da ein Typ hat so ein eigenes Kartenspiel gehabt, das einem dabei hilft, ein Computerspiel zu designen. Da wurden so Karten ausgeteilt mit so urkomplizierten Piktogrammen. Wir sind dann zu acht herumgestanden und haben gewartet, bis der neunte Typ uns das Karten...
Oder ist das ein
Nein, das hat er irgendwo gekauft oder so. Also das war professionell gemacht. Und dann hat er uns das erklärt und ja, das war dann ganz gut. Man hat so Karten gezogen mit so Werten drauf und Figuren und dadurch wurde dann irgendwie eine Hauptfigur für das Spiel generiert und unsere Gruppe hat dann generiert Steffi, den untoten Party-Zombie aus der Zwergen-Zombie aus der Vergangenheit, die in einem Wodka-gefüllten Sarg schläft, die ganze Nacht Party tanzt. Ja. Und was kann sie noch? Ja, sie kann hell sehen, sie kann rausfinden, wann die Polizei kommen wird und die Party
abwürgen. Das habt ihr alles durchs Kartenlegen.
Das haben wir so rausgefunden. Und unsere Gegengruppe, die hat einen Held erfunden, das war so ein Alf. Der schaut aus wie Jabba the Hutt und oben wie Alf, dieses Monsterchen. Und der schützt seine Augen vor Pfefferspray mit einer Pizza.
Ah, okay.
Und ist ein Social Engineer.
Und kann man das Kartenspiel, ist das rein zur Charakterentwicklung?
Ist mehr so zur Charakter- und Spielentwicklung. Also auf den Karten steht dann drauf.
Werden dann nicht.
Doch, auch ein bisschen. Da steht zum Beispiel auf einer Karte drauf, Search and Destroy oder Teamwork oder
Fähigkeiten.
Also, und dann musst du halt überlegen, was für eine Art Spiel du produzierst. Aber es war sehr lustig, dieser Ideenfindungsprozess. Mhm. Das Thema wurde demokratisch abgestimmt, war Occupy.
Ja.
Und ich bin dann am Sonntag noch einmal hingegangen, also kurz vor Schluss, und da hatte ich Gelegenheit...
Am Ständer kratzen.
Okay, da hatte ich Gelegenheit, zwei Spiele Probe zu spielen.
Ja.
Das eine habe ich sogar einen kleinen Video gemacht, das hat geheißen Occupy Bull Street und hat so einen Kinect Motion Sensor von Microsoft gehabt. Und man hat also vor dem Kinect herumhüpfen müssen, der hat gemeinerweise mich nicht erkannt, aber andere Leute auch nicht sofort.
Ja.
Und auf jeden Fall hat man dann nach links oder nach rechts hüpfen müssen. Und man hat ganz primitiv gesehen, von der Draufsicht eine Straße, die nach unten scrollt. Auf der Straße sind so Demonstranten, die Buh schreien, ja, halten so No Wall Street Plakate hoch und man ist ein riesiger Bulle. Ja? Also ein vierbeiniger Bulle mit Hörnern. Mhm. Und wenn man nach links hupft, bewegt er sich mehr nach links. Wenn man nach rechts hupft, bewegt er sich mehr nach rechts. Und wenn der Bulle über einen Demonstranten also drüber geht, macht es schon, es gibt so einen Blutfleck. Ne? Also war, und man, hat dann, man kriegt dann auch Geld dafür, dass man die Demonstranten wegräumt. Und dann hat natürlich jeder, ja super, lass mich den Bullen sein. Und so.
Ja, die Kinect haben wir ja ganz gut programmieren können, oder? Das war auch so ein unvermuteter Zufallserfolg, wohl Microsoft am Anfang, wo die Leute das aufgehackert ja. haben, irgendwie gemeint hat, nein, nein, böse, böse. Dann haben sie mal kurz zum Schitzen begonnen, wo sich dann alle aufgeregt haben und dann eh zurückgerudert ist irgendwie.
Ich glaube, entweder ist es schon raus und da kommt nicht ein offizielles so ein SDK für Kinect unter Windows oder so raus.
Das kann sein, weiß ich auch.
Versuchen Sie es nochmal, das Ganze einzudämmen und die Leute nach Windows zu halten, weil es wird nichts nutzen.
Ich meine, die müssen froh sein. Ich meine, auf dem Handymarkt kapieren es die Leute eh schon drin. Samsung schenkt den Cyogen-Mod-Leuten die Hände. Das ist ja ganz klar. Wenn du in der Community drumherum bildest, nichts Besseres kann da passieren als Firma.
Also ich denke, für Kinect ist allein schon ein Qualitätszeichen, dass die Hacker im MetaLab sich damit spielen. Also wenn das schlecht wäre, würden sie es nicht machen.
Ja, viele lustige Sachen sind da. Also was da schon alles in Planung war, ich habe mal dieses Video gesehen, wo jemand schon so einen 3D-Scanner mal gebaut hat, mit zwei Kinects irgendwie, hinten und auf der Seite und sich dann irgendwie abscannen, also schon cooles Ding irgendwie.
Das zweite Spiel, das ich gesehen habe, das war Thomas Perl, der ja auch schon im Podcast war, hat da mitgebaut. Da haben die Leute diese, wie soll ich das jetzt sagen, irgendwie Stab mit Knopf drauf, förmigen Sony-Controller haben die gehabt und die hat man so schütteln müssen, vertikal, und dadurch hat man ein kleines Auto beschleunigt und dann hat man das auch links-rechts lenken können. Und das war praktisch ein One-Screen-Spiel, wo man versucht, eben durch Schüttelbewegungen so ein Auto zu steuern, das dann so ein Dollarzeichen einfängt und dann teleportiert das Dollarzeichen wieder woanders hin und haben zwei Leute gleichzeitig schütteln müssen. Das Lustige war, dass man dabei gefilmt wurde von der Webcam und wenn das Spiel fertig war, ist das dann sozusagen als Schnellbild abgespielt worden. Also man hat dauernd Leute gesehen, die diesen Controller schütteln und daneben Leute, die Solettis futtern oder so. Das war fast noch lustiger als das Spiel. Das waren die einzigen zwei Spiele, die ich gesehen habe.
Mhm. Wie lange hat das gedauert, das Game Dev Weekend?
Das hat am Freitag angefangen und am Sonntagabend war Abgabetermin. Und natürlich die erfolgreichsten waren die, die auch wirklich vor Ort waren und als Team zusammengearbeitet haben.
Da hat was rausgeschaut sozusagen.
Ja, also bei so Leuten wie ich, die gesagt haben, ja, ich mache das alles allein und so, ist dann überhaupt nichts rausgekommen. Also mein großer Aber ich kann sagen, für mich hat es schon was gebracht, weil ich habe zwei Musiker kennengelernt, die CC-lizenzierte Musik machen für Spiele und von denen die Kontakte gekriegt. Das war ganz gut. Es war sogar ein Fernsehteam von der TU Wien dort. Ah ja. Also das Ganze hat wirklich ein bisschen...
Sehr cool. Apropos Fernsehen. Ja. Ich habe heute dich im Fernsehen gesehen. Weißt du, wie gesagt, nicht im Fernsehen, sondern auf der Mediathek. Martin hat ja gepostet auf Google Plus dein Crossing Books. Dadurch, ich kein Fernseher läuft, das ja mir total vorbei und habe halt mal draufgeklickt.
Tja.
Ja, lustig.
Wie gesagt, halbe Stunde Arbeit für 3 Sekunden.
Also der andere Typ war auch ziemlich originell.
Der mit den zwei Brillen, oder?
mit seinem Outfit.
Genau, der war lustig, aber der hat den Auto auch lustig gefunden, der eben erzählt hat. Es waren drei, glaube ich, insgesamt. Und der Autor hat eben eine riesen Bibliothek in seiner Wohnung.
Ja, der hat die Bücher da aus Wiener Neudorf.
Und der hat eben halt erzählt, dass alles von seinen Büchern nach Texas gewandert ist. Und
genau, der hat 3000 Bücher bereits freigegeben.
Ja. Tja, ziemlich cool. Wie geht's denn dir mit dem Buchcrossing? Hast du das französische Buch überhaupt schon weggeschmissen?
Nein, es liegt bei mir zu Hause. Okay.
Ja. Na, lies, das ist gut.
Ja?
Kann man berichten darüber, dass du jetzt erstmals Buchcrossing
hast. Dass ich Buch...
Ja, okay. Abschluss von meinem MetaLab-Bericht. Ich habe ein Interview mit dem Christoph geführt. Das ist der Head von der Python User Group Wien. Mhm. Und die hat nämlich am selben Tag, also wie diese Game Dev Abschlusssache war, hat die zweijähriges Geburtstag gefeiert. Ja. Und da haben wir ein kleines Interview, das du nachher reinschneiden wirst.
Yep, wahrscheinlich. Schnippelde Schnipp.
Okay, und damit kommen wir zum Gastro, Kulinarik und schöner Lebensteil.
Genau, schöner Leben.
Zuerst noch schöner Kulturteil.
Genau, machen wir erst Kultur und dann Gastro.
Ja, als Jacke wie Hose.
Okay, dann übergebe ich das Mikro an den
Gregor. Mich, ja, genau. Ich glaube,
Gregor-Spezialist für schöner Leben. Jetzt werden wir bald entfernt wahrscheinlich aus dem
Haus. Aber jetzt ist es auch wieder stiller, gell?
Ja, ja.
Also dann stell es wieder mal in den Mikro.
Du musst jetzt ganz schnell reden, bevor der Hausmeister kommt und uns wieder rausstampft.
Ich habe es ja eh schon angekündigt, mein Kulturteil. Eigentlich sollte ich, bevor ich den Kulturteil nochmal starte, einen anderen Kulturteil, meine Podcast-Empfehlungen habe ich ja schon seit Folgen nicht mehr weiter verfolgt. Da wollte ich endlich mal erzählen, dass wir den Martin Auer, den haben wir ja interviewt beim Podcast-Konferenz. Apropos, ein Termin, den wir ankündigen können, allerdings
Morgen,
wenn es dann Podcast
Morgen ist das
vielleicht bringen wir es
noch raus. Wenn es wirklich direkt nach dem Release hört, könnte es sich noch ausgehen. Ja, genau, Podcast-Stammtisch im Werkzeug, da gehe ich auf jeden Fall hin. Ja, und den Martin Auer habe ich mir das Nachtaxi angehört.
Und wie ist das Nachtaxi?
Ein echt schöner Podcast. Ich meine, ein Podcast im klassischen Sinne ist es eigentlich nicht, aber insofern nicht, weil es eigentlich ein Hörbuch ist. Weil
er liest vor aus seinem Buch.
Ja. Aber man merkt halt so richtig, also er und das Team um ihn herum Liebe reingesteckt in das Ganze. Weil es hat ein schönes Intro von sehr einfachen, so bluesmäßigen Gitarrenklängen, fast so Jim Jarmusch-Hintergrundmäßig oder so. Er hat eine schöne Erzählstimme, das haben wir eh gemerkt. Ich meine, er hat ja auch eine Sprechausbildung, eine Schauspielausbildung. Und das Thema ist einfach ja, das Nachttaxi, wo er da gearbeitet hat für dieses Escort-Girl-Service.
Escort-Girls herumgefahren,
hat sich mit ihnen unterhalten. Und das macht er, ist wirklich ein interessantes Thema und es hat Spaß, das zuzuhören. Ich weiß jetzt nicht recht, wie aktuell jetzt die neuen Folgen noch sind.
Aber würdest du sagen, das ist so gut, dass man sich eigentlich die alten Folgen anhört?
Ich habe nur die alten Folgen gehört.
Also du hast jetzt einmal nur alte Folgen
gehört? Ich habe nur die alten Folgen gehört. Ich muss die neue mal reinhören.
Hat es eine gewisse Zeitlosigkeit an sich sozusagen?
Ja, sicher. Oder? Na klar, das Thema ist interessant. Ja. Er hat eine gute Stimme und die Geschichte ist gut.
Okay,
ja.
Also richtig Hörbuchvergnügen sozusagen.
Ja, ja, kann man auf jeden Fall. Ich komme ja eigentlich, bevor ich zu Podcast hören begonnen habe, da habe ich ja eigentlich mehr Hörbücher gehört. Und Hörspiele. Ich habe das eigentlich nicht geliebt. Die Spitzen. Ich glaube, eins meiner ersten Hörbücher war Zauberberg von Thomas Mann von Bayern. Eine Hörspielfassung kann ich nur empfehlen. Wenn man drüber stolpert, das ist spitze. Und deswegen, ja, ich fand den Podcast super. Letzten Kapitel muss ich halt anschauen. Er hat das im Oktober die letzte Folge rausgebracht. Wie er das dann weiterführen möchte, muss ich mir die letzten Folgen anhören, weil das waren dann so zum Beispiel 7 Heikos mit langen Pausen dazwischen. Also ob er jetzt weiter seine literarischen Werke darauf veröffentlicht, muss ich mich jetzt noch drüber schlau machen. Ja, und das andere ist nicht hörtechnisch, sondern lesetechnisch. Auch schon angekündigterweise, ich habe ja mein DRM verseuchtes Triple Band von Philipp K. Dick gekauft, mit 3 Geschichten drinnen. Eines davon ist Blade Runner. Ich wollte eigentlich, wenn ich Zeit gehabt hätte, noch den Film dazu schauen. Muss ich aber auch
immer noch nicht Blade Runner geschaut.
Nein, ich habe dafür was anderes Science-Fictioniges inzwischen geschoben. Ja, und kann ich nur empfehlen, Philipp K. Dick generell. Und To Android's Dream About Electric Sheep ist eine schöne Geschichte. Ich mag ja das immer, wenn Science-Fiction nicht so wie viele moderne Science-Fiction-Filme einfach ein Action-Movie ist, der in der Zukunft spielt, sondern wo es so ein bisschen um philosophische Fragen geht. Und die Blade Runner-Story dreht sich um einen Polizisten, der Prämienjäger ist und der herausfinden muss auf der Erde, der muss Androiden aufspüren. Das Setting ist so, ein bisschen Postapokalypse, die Welt ist verdreckt, wie eigentlich schon gegenwärtig, aber er ist da mit wirklich giftigen Staub, sie kolonieren, machen Kolonialherrschaft auf dem Mars und statten die Leute mit Androiden aus, die sie begleiten sollen, ihnen arbeiten helfen, die werden von privaten Firmen hergestellt. Und diese Androiden, denen gefällt es auf dem Mars nicht, wahnsinnig hartes Leben, kehren auf die Erde zurück und er muss genau diese Androiden aufspüren, weil die natürlich eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen.
Und die bilden ja so eine Untergrundorganisation. Die
ja, es gibt dann ein neues Modell, witzigerweise der Nexus. Also wenn einmal ein Google-Handy mit dem Modellnamen Nexus 6 rauskommt, dann können wir uns schon zu fürchten beginnen. Und er hat den Auftrag, glaube ich, 6 dieser Androiden zu eliminieren und er trifft diese und die sind schon den Menschen wirklich von der Software her und von den körperlichen Merkmalen so die wahnsinnig ähnlich.
Die sind
ja
auch so programmiert, dass sie selber glauben, dass sie Menschen sind. Ne?
Zum Teil sind sie auch so Schläfer vergangen, so Schläferagenten, ja. Und man muss sich durchlesen, Philipp K. Dick immer generell eine Empfehlung, der konnte nicht umsonst in den 80er, 90er Jahren Total Recall oder so Scanner Darkly, alles Philipp K. Dick Stoffe und er schöpft aus einem sehr reichhaltigen Universum, also sehr viel mit Kryotanks, also wo sich die Leute einfrieren lassen und mit interstellaren Reisen und ja, also auf jeden Fall ein Lesetipp. Und dazu zusammenhängend wollte ich ja eigentlich den Blade Runner Film schauen, bin aber gestern und vorgestern habe ich eine Serie nachgeholt oder bin jetzt gerade am Nachholen, die eh schon jeder tausendmal gesehen habe. Eigentlich darf ich gar nicht drüber reden. Wahrscheinlich drehen die meisten Leute ab. Kampfstern Galactica.
Die neue jetzt, oder?
Ja, Battlestar Galactica. Und da geht es ja auch wieder um das Androiden-Thema. Und die Androiden, also es
Kennst du die Story von...
Meine Freundin schaut sie. Ich habe
wirklich
nicht geschaut. Ja.
Ich kann dir mal kurz einen Abriss geben. Die Menschen haben auch Roboter gebaut, die sind super schlau geworden, die sind abgewandert, kommen wieder zurück und machen jetzt Terror mit den Menschen. Besser gesagt, sie zerstören die gesamte Erde eigentlich, also besetzen sie. Und 50.000 Menschen schaffen es raus. Auf einem
fliegen in seinem Konvoi.
In diesem Raumschiff Battlestar und so. Und
das ist ein Museum, das ist für die Unwissenden.
Ja, stimmt.
Weil also da gibt es ja bei Battlestar Galactica die alte Serie, das ist quasi der erste Krieg mit denen, und die neue Serie ist der neue Krieg. Und das, der Battlestar Galactica ist am Anfang in der ersten Folge ein Museum von, und das ist das Raumschiff quasi aus dem ersten Krieg. Und dann ist aber das, weil es halt ein Museum ist, das einzige, was übrig bleibt, so ungefähr.
Ja, stimmt.
Und das machen sie dann wieder Kriegsflott sozusagen.
Ja. Und ja, ich habe es jetzt mal angefangen zu schauen und es ist ein herrliches Feiertagsprogramm natürlich, das zum Saufüttern folgen. Ganz packt es mich am Anfang noch nicht, weil es halt doch schon diese arme Militärgeschichte dabei ist mit diesem Yes Sir und die Flieger und so, aber ich glaube, sie haben es reichhaltig erzählt. Das glaube ich auch, das haben viele gesagt. Ich habe lang dagegen gestreut, weil es einfach alle geschaut haben und Battlestar Galactica und habe es mal weggeschoben. Aber
ich habe das vor einem Jahr geschaut. Also durch die erste Staffel muss man halt sozusagen durchbeißen möchte ich jetzt nicht sagen. So schlimm ist es nicht.
Nein, es macht schon Spaß, das zu schauen.
Aber ich finde es noch besser geworden, genau.
Ja. Ich fand auch die cool, die Technik-Ästhetik, also es ist nicht so überragend, dass das ausfällt oder so.
Total
aber also
lustig,
das kleine Detail ist, dass ja diese Computer extra nicht über ein Netzwerk miteinander verbunden sind. Weil sie haben Angst vor den Robotern, die ja schon technologisch überlegen sind. Also sie haben diesen technisch-kritischen Turn schon natürlich sehr stark wegen dem Thema auch drinnen. Und das sieht man dann auch in der Technikdarstellung.
Die reden auch mit Papier ausdrucken durch die Gegend, deswegen.
Retro.
Es gibt dann auch eine Folge, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen soll, aber wo das sozusagen illegale Vernetzen der verschiedenen Computersysteme thematisiert wird.
Wirklich?
Okay. Ja, das kommt dann später.
Das war in der ersten,
nein, das ist keine Ahnung, das kommt irgendwann, aber ich möchte gar nicht mehr verraten. Aber.
Ja, nein, das war nicht die Serie von den 70ern, sondern
das ist jetzt aus dem
genau.
Von mir ist das 2005 ungefähr, glaube ich.
Ja. Ich weiß nicht, wann die rausgeht, aber es muss schon länger her sein, weil jeder, glaube ich, in meinem Freundeskreis, der Science-Fiction-Fan hat es gesehen.
Na gut, dann habe ich auch was zum Kulturteil beizutragen, bevor wir dann wirklich zum Kaffee kommen. Ich habe mir angeschaut American Passages im Kino und habe so tolle Kritiken drüber gelesen, ich glaube im ORF oder Standard so, ja, und so tolle Interviews mit Amerikanern und österreichischer oder deutscher Regisseurin. Na, und ich gehe da rein und bin ein bisschen müde gewesen, ein bisschen fertig und sehe ich so 10 Minuten lang Intro halt, Regisseur und so Zeugs und man sieht irgendwelche Tauben, die in so einer Wohnblocksiedlung oder Gefängnishof im Kreis fliegen und urschlecht mit der Videokamera gefilmt und ich glaube nicht einmal eine Musik dazu oder wenn so Depro, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Und man dachte, warum schaue ich mir nicht irgendeinen Zeichentrickfilm an, warum tue ich mir das an? Ne? Und dann ist urlangatmig am Anfang, also irgendwelche Leute werden total zusammenhanglos interviewt und kaum hat man sich ein bisschen reingeklebt, aha, das ist jetzt der und der macht das und das, Schnitt, Chuck, nächster total ganz anders.
Es ist nicht fiktiv, es ist ein Dokumentation.
Alles real, es fängt an, die ersten Straßen sind einfach Jubel, wie der Präsident Obama die Wahl gewinnt und da sagt so ein Schwarzer in die Kamera, Leute, schickt eure Kinder zur Schule, sie können Präsident von Amerika werden und God bless USA und so. Und du bist halt so, erst waren die Faden Tauben und dann heißt er, ist da voll ein Patriotismus-Daumel. Ja, und dann geht es in der Tour weiter. Also ich war ziemlich anzipft am Anfang, und haben wir noch gedacht, zum Glück habe ich nicht meine Freundin mitgenommen, die wäre total auszuckt, ich habe ihr vorher vorgeschwärmt, wie toll der Film sein muss.
Okay.
Dort und dann ist er aber extrem besser worden. Also wirklich, das zieht dann extrem an. Plötzlich, es kriegt nicht einen Drive oder Story, aber die Geschichten werden immer interessanter. Dann ist er ein Typ, der sein Haus verkaufen will und erzählt halt, ja, der Immobilienmarkt ist gerade zahm und er verkauft es eben doch nicht, weil es keiner kauft und so. Mhm. Und es wird dann, man kommt immer tiefer rein. Und mich hat
also
sehr
man kann mit den Charakteren, die da auftreten, was anfangen.
Ja, und mich hat sehr an die Serie Weeds erinnert. Der zeigt ja auch so American Spotlights.
Witz,
die Haschischdealerin.
Ah, okay, daran hat sich erinnert.
Da gibt es auch so die Einblick in so depperte amerikanische Fundi-Christen, die halt so total seltsam sind und dann das, so Vorstadt-Idylle, die halt gar nicht mehr stimmt und so Zeugs. Ne?
Ah, okay.
Und da bringt sie das auch und dort halt mit echten Leuten einfach nur reden und die dürfen halt ihre Meinung sagen. Mhm. Und was mich am meisten bewegt hat, war ein Typ, das war ein ziemlich alter, ich glaube Architekt oder so, und der hat, man sieht, sie geht leider nicht sehr drauf ein, sagt dann nur kurz, ja, wir Amerikaner, wir haben die Städte kaputt gemacht und uns ausgebreitet mit unserem Lebensstil durch diese Suburb und Auto. Lebensweise, okay. Also dass jeder mit dem Auto von der Suburb kilometerweit ins Zentrum fahren kann, dadurch haben wir auch keine Stadt mehr, wo es was erreicht. Ja, okay. Und das ist genau das Thema von Professor Knoflacher von seinem Virus-Autobuch. Ich nehme an, auch von anderen Verkehrsexperten. Aber das hat das voll am Punkt getroffen und leider hört es dann auf. Also sie vertieft das nicht mehr. Ich muss schauen, ob ich da irgendeinen Link finde zu dem. Und das hat mich extrem fasziniert dann. Ja. Also. Und ja, und dann am Schluss hört es eigentlich auf mit einem Typen aus Las Vegas, der halt seinen Lebensabend witzig im Casino verbringt. Also, aber es sind einfach sehr, sehr nette Interviews dann drin. Und man hat so das Gefühl, sie tut mich Amerika weder kritisieren noch über glorreich oder so, sondern sie zeigt sowohl Patrioten als auch so Gefängnis-Chain-Gangs, als auch wieder Typen, der da wirklich versucht, mit
Drogen zu arbeiten. Es erinnert mich an einen Film, den ein Schweizer mal gemacht hat, den ich vor 2-3 Jahren im Filmcasino gesehen habe. Der nennt sich, glaube ich, God, Drugs und LSD. Klingt arg, ist aber auch nicht so, und das ist eigentlich dasselbe Konzept. Das ist, ein Schweizer ist auf Reise in Amerika gegangen
und schaut halt, was
und
er erlebt.
Schaut verschiedenen. Ja. Hat zwischendurch auch so ein bisschen einen religiösen Part drinnen, der ziemlich creepy ist, weil.
Für uns ist das extrem creepy, wenn du Amis siehst, wie sie da so jubeln und das voll ernst nehmen und so. Ne?
Ja, und diese, weißt du, das war dann auch in so einer Veranstaltung, wo die Leute in dieses Zucken
schütteln
und so. Also, ja, aber war auch sehr, also erinnert mich, sollte man vielleicht dazu anmerken, ja.
Speck Lehmanns, der in dem Punkt war in dem Film, der interviewt so einen religiösen Schuldirektor von irgendeinem privaten religiösen College oder was. Ja,
ein Kreationisten oder was?
Das kommt nicht einmal raus, aber er erzählt halt so, ja, wir sind religiös und wir haben unsere biblischen Values und deshalb sind die Studenten getrennt, also Männer und Frauen dürfen nicht zusammen sein und so. Also du denkst da, du hörst es am Taliban-Führer zu, aber das ist halt so ein Typ in Anzug und dann siehst wieder die Leute, wie es bei ihm in diesem Massensportstadion füllen. Aber es ist tut einfach... Sie zeigt sowohl solche als auch netter Film. Und jetzt der Höhepunkt dieses Podcasts. Außenreporter Martin, du warst ja voll fleißig unterwegs, hast Interviews gemacht und warst auf einer Kaffeeverköstung, habe ich das richtig verstanden? Ja.
Und zwar, also das Ganze hat so angefangen, die Kaffeemaschine VEMAI 61 hat jetzt Geburtstag. Ich weiß aber gar nicht, in wievielten, weil die Geschichte des Espresso bin jetzt nicht so der große Fan sozusagen von den historischen Tatsachen. Jedenfalls das Besondere an dieser Maschine ist eben, dass die, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die erste war, die ein spezielles Ventil gehabt hat, dass wenn man den Espresso macht und fertig ist, die das Wasser, was noch drinnen ist, quasi raussaugt und in die runterlässt, damit, wenn du das rausnimmst, nicht, dass der Druck weg ist und man den Kaffee sozusagen bequem abklopfen kann. Deswegen ist das halt eine große Revolution gewesen, weil das für die Gastronomie ein Riesenthema war.
Aber jetzt nicht für den Geschmack, sondern nur
für das Ventil. Nein, also dieses Ventil ist der Espresso schon in der Tasse. Das ist schon, hat meines Wissens noch für den Geschmack keine Auswirkung. Jedenfalls, das ist das Ding von dieser Maschine, deswegen ist die so berühmt geworden. Und das Lustige ist, das kommt dann eh später im Interview noch kurz, dass die eigentlich gar nicht, also das ist halt von, weiß ich nicht, von vor vielen Jahren und das hat sich natürlich alles weiterentwickelt und da schwärmen halt alle davon und das ist auf jeden Fall zu hinterfragen, ob das wirklich so super ist. Das Interessante ist, dieses Design von dieser Maschine ist so, dass die Brühgruppe, wo das Wasser, das heiße, also es hat 98 Grad durchrennt, das ist komplett außenliegend und wenn man da versehentlich ankommt, verbrennt man sich die Finger. Und, also man muss echt wissen, was man tut. Und weil jetzt diese Maschine Geburtstag hat, gab es einerseits mal im Radlager einen Luxus-Café-Tag. Das Radlager ist so ein Geschäft, wo restaurierte Rennräder verkauft werden. Und eben passend dazu, aus der Zeit die Kaffeemaschine, kann man da relativ guten Espresso trinken.
Wo ist das Geschäft?
Das ist in der Westbahnstraße, Ecke Bandgasse. Und da war ich halt bei diesem Luxus-Café-Tag, da gab es auch diesen Kaffee schon. Und dann, das war am Donnerstag, am Freitag war Teil dieses Geburtstagsfestes sozusagen eine Kaffeepräsentation, wo ich aber leider nicht war, in der Kaffeefabrik. Die ist im 4. Bezirk, findet man ja auf Facebook oder so, Kaffeefabrik,
die Facebook-Seite.
Und die haben einen Kaffee aus
Neuseeland vorgestellt, den ich aber eben nicht gekostet habe. Aber das habe ich ganz interessant gefunden, weil man kennt ja Neuseeland vor allem vom Herr der Ringe, und wenn man da so an die Landschaft denkt, schaut es nicht wirklich nach Kaffee aus. Und das hat sich dann aber ausgestellt,
dass sind das, die berühmt für Kaffee?
Nein, das ist auch exotisch. Das ist, so, von einer, das ist so, dass das eine Insel ist, das ist quasi nicht das, dieser, das Neuseeland, also das ist
die Hauptinsel. Ein europäisches Klima dort, ne?
Ja, genau. Auf der anderen Seite ist es halt. Also auf der anderen Seite von der Erde. Aber,
ja.
Aber das Klima ist wahrscheinlich ziemlich europäisch. Jedenfalls, der Kaffee kommt nicht von der Hauptinsel, sondern von einer kleinen Insel, die wahrscheinlich dann näher dem Äquator ist.
Also okay,
dann ja. Ich weiß nicht, wie man ran. Und da ist halt passendes Kaffeeklima. Und der soll also soll auf jeden Fall so gut sein, dass es sich auszieht, mal zu kosten. Aber ich habe es halt noch nicht getan. Und am Samstag war eben...
Ja, und dort waren jetzt die ganzen Kaffee-Freaks von Wien versammelt?
Die waren, teilweise im Radlager war da so viel los, dass sie eigentlich nicht wirklich zum Reden kommen mit den ganzen Leuten. Und dann am Samstag war eben die Kaffee-Verkostung in der Vienna School of Coffee. Die ist... die Vienna School of Coffee, das ist im Prinzip wie nennt man das am besten? Die Johanna, die sie betreibt jetzt als Laborpatient, das trifft das schon am besten. Also da stehen verschiedenste... Das ist
die, die auch interviewt hast.
Oder ja, genau. Genau. Da stehen eben verschiedenste Espresso-Maschinen und jeder, der... also man kann dort Kurse machen oder man geht am Samstag einfach hin und kann dann die Maschinen ausprobieren. Und dann, nachdem es kein Gastronomiebetrieb ist, darf man gar kein Geld verlangen, sondern man soll etwas spenden für den Kaffee, den man getrunken hat. Und da gibt es natürlich nicht nur Espresso-Maschinen, sondern alle Zubereitungsarten. Ja, und da war eben, wie von der letzten Kaffeesaison gab es eben von einer Panama-Verkostung den drittbesten Kaffee von Panama. Wobei, also das mit diesen spitzen Kaffees, das ist ja wie beim Wein, wenn man da nicht sich vorher das ein bisschen übt, das richtige Schmecken, dann bringt es auch nicht so viel. Also,
ja, ich habe
mir haben die Kaffees von natürlich alle gut geschmeckt, aber ich hätte jetzt sagen können, der ist jetzt deutlich besser als irgendein anderer guter Kaffee.
Ja, so Kategoriebegriffe mit, weiß ich nicht, so fruchtiger oder...
Ja, genau. Das ist, also Kaffee hat ja überhaupt so mehr Aromastoffe als jedes andere Genussmittel.
Ja.
Und das, wenn man so die sogenannten Cupping Notes, wenn man von den Kaffeeverkostungen liest, das stehen total komische Sachen teilweise drin.
Das ist ärger als die Weinsommeliers.
Ja, ähnlich. Also, was weiß ich glaube, die Größenordnung Wein hat, was weiß ich, 800 verschiedene Aromastoffe und Kaffee, 1200 oder so. Aber es hängt natürlich von der Sorte ab und von der Zubereitungsart und von der Aufbereitung. Und ja, und dann haben wir dort in der Vienna School of Coffee eben einerseits diesen Panama drittbesten Kaffee von Panama gekostet. Und
der drittbeste
Kaffee von Panama. Und da haben wir über den Cup of Excellence und Fair Trade gesprochen, das kommt dann eh noch im Interview. Ja, da haben wir den 17. besten Kaffee von Nicaragua. der wurde dann in zwei verschiedenen Zubereitungsorten zubereitet, einerseits als Filter. Das ist so, wie man es halt kennt.
Ja.
Ein Kegel?
Genau,
das ist ein Kegel. Kommt da Filterkaffee, aber.
Ist das nicht total verbühnt in der Kaffeeszene?
Nein, ist eben nicht, weil das Problem ist halt, diese Filterkaffeemaschinen, so wie man sie von der Oma oder so kennt,
ja.
Die sind eigentlich ein Blödsinn, weil da tropft immer das Wasser an derselben Stelle rein und deswegen wird immer der gleiche Kaffee benutzt. Und man muss einen Filterhalter, den man auf ein Kännchen oder auf eine Tasse draufstellt, nehmen und dann mit der Hand aus einem, eben das Wasser eingießen, sodass gleichmäßig der Kaffee benutzt wird. Und dann muss man auch beim Filter darauf achten, dass der Kaffee einerseits frisch geröstet und andererseits frisch gemahlen ist. Und das Wasser muss natürlich eine richtige Temperatur haben und der Mahlgrad muss auch stimmen. Also das sind diese ganzen Faktoren, die für einen Espresso wichtig sind, die zählen auf einen Filterkaffee. Das ist natürlich anders. Für Filterkaffee malt man ein bisschen gröber und das Wasser ist vielleicht nicht ganz so heiß. Kommt alles auf die Sorte drauf an, welche Geschmackskomponenten man halt mehr rausholen will. Ja, und die andere Zubereitungsart, das muss ich noch schnell erzählen, weil das kommt natürlich in dieser Aufnahme nicht so wahnsinnig gut raus. Das ist die sogenannte Vakuumkanne.
Vakuumkanne.
Jetzt habe ich vergessen,
also jetzt klingt es Hightech.
Es ist nicht so Hightech. Die Vakuumkanne funktioniert so, da ist...
Wir reden jetzt nicht von einer Thermoskanne.
Nein, das ist keine Thermoskanne. Das ist so eine Kugel, wo das Wasser drinnen ist und oben steckt... Jetzt habe ich den Fahrersdruck nicht nachgeschaut, den wollte ich nachschauen. Da gibt es einen Fahrersdruck dafür aus der Labortechnik sozusagen.
Yeah.
In dieser Kugel ist das Wasser drin und oben wird reingesteckt, das mit einem Rördel so ein Behälter, wo dann der Kaffee oben reinkommt und durch das und dann kommt unten eine Hitzequelle.
Aber der Kaffee kommt nur ins Röhrl, nicht in die Wasser.
Na, ja, das ist dann im Prinzip ein Zylinder, nicht okay, das Wasser. Ja. Das ist quasi getrennt. Dann kommt unten eben die Flamme oder die ja. Halogenlampen hin und erhitzt das Wasser. Und dadurch, dass das Wasser oben verdunstet, wird durch diesen Dampfdruck das Wasser raufgedruckt, wo der Kaffee ist. Und dann, wenn man ist irgendwann das ganze Wasser oben beim Kaffee, dann kann man sich überlegen, wie lange man den ziehen lassen will, dann nimmt man die Hitze unten wieder weg und dadurch, dass es dann auskühlt, da kann man, manche Leute geben ein feuchtes Tuch drauf, damit es schneller auskühlt, zieht sich das alles wieder zusammen und der Kaffee wird von oben wieder runtergesaugt und bei dem Vorgang eben gefiltert. Und der Unterschied zum Filterkaffee ist, dass ein bisschen mehr Druck ist, weil er ja eben runtergesaugt wird.
Von dem Balkon, was da entsteht.
Genau. Ja? Und dieses bisschen mehr Druck, das ist eben dann dafür verantwortlich, dass der Kaffee kräftiger schmeckt. Also wenn man diese sortenreinen Spezialitätenkaffees als Filterkaffee macht, die sind schon fast wie ein Früchtetee eigentlich vom Geschmack her. Ja. Also das hat mit einem normalen Kaffee, was man so kennt, nichts mehr zu tun. Und ich habe jetzt auch unlängst mal beim Starbucks einen Filterkaffee, einen Coffee of the Day getrunken, das war echt furchtbar, weil der halt, die haben halt diese Starbucks-Röstung für Espresso im Prinzip und wenn man das als Filterkaffee macht, schmeckt das eben wie ein normaler Filterkaffee und nicht wie ein Früchtetee. Und wenn man sich mal umgewöhnt hat, und da sind dann halt diese ganzen verschiedenen Geschmackskomponenten drin und ja, das wird sie dann im Interview hören. Was haben wir noch? Drei Files habe ich hergeschickt.
Die waren aber alle von dieser Kaffeeverrüstung.
Ja, genau. Richtig.
Das eine war die Faema, die haben wir jetzt gehabt, die Vakuumkanne. Ach so, ja genau, und dann eben Fair Trade und Cup of Excellence. Das ist ganz interessant.
Genau, das
spannend, kommt im Interview raus. Das Problem ist halt, dass Fair Trade für Kaffee nicht wirklich gut funktioniert.
Warum?
Weil nämlich das ist einfach zu starr, das System. Da ist halt der Preis festgelegt worden und
von den Fairtrade-Organisationen.
Von der Firma Fairtrade. Ja. Und das war halt mal ein paar Cent oder 20 Cent mehr als der normale Weltpreis fürs Pfund Kaffee. Und inzwischen ist aber erstens mal der allgemeine Kaffeepreis am Weltmarkt schon gestiegen.
Okay.
Und andererseits kommt dazu, dass ja jeder, der Fair Trade verkaufen will, muss sich zertifizieren lassen. Mhm. Und da kostet mal das Zertifizieren von der Farm einen Haufen Geld, dann kostet das Zertifizieren von dem, der den Kaffee verbockt, einen Haufen Geld. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist es glaube ich sogar so, dass wenn man als Restaurant oder Gasthaus oder Fair Trade Kaffee verkaufen will, muss man sich auch zertifizieren lassen. Und im Endeffekt ist es halt so, dass dass besonders wenn du jetzt im Gasthaus einen Fairtrade-Kaffee trinkst, verdient am meisten der Betreiber von der Gastronomie dabei, weil der kann halt dann, was weiß ich, 20 Cent mehr oder so verlangen pro Tasse und das steht in keiner Relation zu dem, was dann tatsächlich ankommt.
Es wird im Interview noch sehr schön.
Genau, und beim Cup of Excellence...
Das heißt, für einen Bauern ist es eigentlich schlecht, weil er am Weltmarkt
mehr kriegen wird. Es ist das schon so, dass die... das ist halt in großen Kooperativen, macht es vielleicht schon Sinn, aber für kleine Bauern ist es sinnlos.
Aber gerade die sollten ja gestützt werden.
Ja, und für die kleinen Bauern ist das Cup of Excellence interessant. Das funktioniert so, dass im Prinzip die Bauern ihren besten Kaffee zu der Veranstaltung tragen und das können dann nur drei Säcke oder so sein, so habe ich es zumindest verstanden und dann wird der Kaffee von einer Jury verkostet.
Wir sind schon langsam
jede Woche jetzt wieder.
Wir sind schon beim Schlusskaffee.
Genau.
Soll ich 10 Minuten kommen?
Ja, das haben wir schon weg.
Das sind wir schon
passt. Ja? Super, danke.
Wo waren wir? Der wird verkostet von der Jury, die sagen dann halt, was sie von dem Kaffee halten. Und so entsteht dann halt ein Ranking und danach wird der Kaffee versteigert. Und vom Versteigerungserlös kriegen, glaube ich, 85% die Pharma. Und was, 85%? So ungefähr halt. Und der Rest fürs Organisieren von Cup of Excellence.
Ja.
Und das Problem ist halt, dass der nur sehr schwer zu kriegen ist, weil da gibt es dann halt eine Handvoll Röster quasi, die den sich ersteigern und wenn man Glück hat, gibt es einen. Und der ist dann meistens auch relativ teuer, muss man dazu sagen. Also ich habe jetzt am Samstag eben zum Beispiel an diesen Nicaragua Cup of Excellence 17. Platz, also ich Spitzenkaffee gekauft und da haben 250 Gramm geröstet, 12 Euro oder so gekostet. Also das ist schon ein bisschen deftig im Vergleich zu dem, was man so
im Supermarkt kriegt. Was ist ein normaler Preis für 250 Gramm? Ich bin total
Ich sag mal, zwischen 5 und 6 Euro kriegst du einen vernünftigen Kaffee.
Ja,
Und im Supermarkt kriegst du, was kostet der? Ja, natürlich, Kaffee kostet glaube ich das halbe Kilo, 5 Euro oder so.
Also Alvarada hat seinen Preis.
Alvarada kostet glaube ich 3 Euro das Kilo oder so.
Klassiker der Fernsehwerbung.
Genau.
Und was ist jetzt dein Fazit? Also,
mein Fazit, das ist total schwer eigentlich. Auch wenn du Cup of Excellence kriegen kannst, soll man es kaufen, meiner Meinung nach. Und Fair Trade, ich meine, es ist ja so, dass man das wirklich guter Fair Trade Kaffee ist, kriegt man nur ganz selten, weil das Problem ist eben, dass Fair Trade kein Qualitätskriterium hat, das kommt dann eher noch.
Okay.
Das ist nur der Wirtschaft.
Achso, weil es nur ein Produktionslabel ist, aber jetzt nichts über die Qualität vom Kaffee aussagt. Okay. Na gut.
Ja, ich würde sagen.
Also, was ich vielleicht noch schon erzählen möchte, es gibt schon, in Österreich ein bisschen schwieriger, aber prinzipiell ist es halt so, dass Röster versuchen, direkt zu Farmen Kontakt zu knüpfen und dann eben direkt von denen den Kaffee kaufen, nicht über irgendwelche Zwischenhändler oder so.
Das macht
und das,
Sinn,
ist halt ein Trend, das sich
ein bisschen jetzt im Zeitalter des Internets ein bisschen besser
gehen. Ja, genau. Ja, und da kann man, also da kann ich die Vienna School of Coffee empfehlen und diese Johanna, die das School betreibt, die hat da eine Rösterei, wo es eben diese hochpreisigen Cafés alle gibt.
Cool.
Also gut.
Ja. Yeah.
Danke, Martin.
Genau.
Voll stark. Das war deine erste Außenreportage, ne? Mit eigenen.
Genau, ja.
Ja, hat super geklappt. Soundtechnisch war es echt cool. Auch. Hat gut hingehauen. Das ist mit dem Handy
gutes aufgenommen. Gutes Handy. Nokia-Hände.
Muss auch sagen, das war jetzt für mich jetzt sehr schön, der 30. Podcast, und ich habe so E-Mails gelesen und da, ja, der Martin, ja, ich habe eine Reportage und sende das, und du, ja, ich werde das senden und so, das ist richtig so, wir werden noch eine Redaktion
gründen. Zusammen, cool, ja.
Okay.
Aber wir schauen unser Schedule aus für die nächsten Wochen. Können wir noch kurz mal Meta-Talk machen, 2 Sekunden?
Ja.
Ganz normal.
Ich weiß,
ach so, es wir,
ja, ich kann vorankünden, nächsten Dienstag ist angekündigt Haustechnik Hardware Harald. Mit einem neuen, unbekannten Hörer.
Wirklich, wow. Das ist schon knapp an Weihnachten dran.
Ja.
Der 17. oder 23.
Nächsten Dienstag, ja. Schaffen wir doch, oder?
Das ist 27.
Ja, willst du eine Woche ohne Podcast leben?
Zwischen den Jahren.
Zwischen den Jahren. Nein, es wird gesendet, wöchentlich. Und ja. Das Coole ist, die haben sich angekündigt im Internet, ja, wir treffen uns beim Biertaucher-Podcast.
Ah, cool. Die haben das schon so.
Ja, also ich hoffe, sie kommen jetzt auch wirklich. Ja.
Wir treffen uns beim Bier.
Ja, vielleicht schleppst du ja noch einmal den Mods lebend her.
Ja. Ja, wie gesagt, ich muss schauen, wie das mit meinen Terminen ist, ob ich nächste und übernächste Woche dabei bin. Ich werde mich aber bemühen.
Machen wir 4-2-1 oder ich ganz alleine.
Nächste Woche lass dich nicht vom Hausmeister erwischen.
Ja, genau, ja. Ja, okay, und wir entschuldigen uns leider kein Kalender vorlesen. Diesmal bitte den Biertaucher-Kalender auf der Biertaucher-Homepage.
Oder webtermine.at ist auch nicht schlecht.
Ja, oder da stehen wir nicht drinnen, mit dem habe ich. Das ist ein anderes Thema.
Biertaucher-Kalender taugt halt die Tierschutzthemen und Kaffeethemen ein.
Yeah. Das ist ein Webtermin.
Okay, passt. Ja, das ist noch das perfekte.
Na gut, dann verabreden wir uns. Es gibt ganz sicher nächste Woche wieder einen Podcast, möglicherweise ohne Gregor.
Kann man ja, sagen.
Oder
wer weiß.
Ah, wir zwischen den Jahren. Wir schon schaffen.
Gut.
Okay.
Bis dann. Tschüss.
Aufnahme 2 Jahre Python User Group Wien. Hallo Christoph.
Hallo.
Erzähl einmal, du feierst heute im MetaLab 2-jähriges Bestehen der Python User Group Wien.
Ja genau, das wäre eigentlich das 25. Treffen diesmal. Wir haben im Dezember 2010 angefangen.
Und ist das jetzt ständig zweimal monatlich stattgefunden, das Treffen?
Es passiert immer einmal im Monat, und zwar abwechselnd an einem Mittwoch und an einem Sonntag.
Okay,
ungefähr also in der Mitte vom
monatliches Monat. Treffen ist aber durchgehalten worden. Also du hast
ganz
in Erinnerung, wo einmal ausgefallen ist.
Wir haben bis jetzt nichts ausfallen lassen.
Und du warst bei fast jedem dabei?
Ich war bei zweien, glaube ich, nicht dabei.
Okay.
Aus diversen wichtigen aber inzwischen sind schon einige Regulars da, die das auch übernehmen können. Der Thomas zum Beispiel oder der Bernhard und der Andreas.
Und warst du einer der Gründer oder wie ist das überhaupt
gegründet
vor zwei Jahren?
Das passiert? Das hat so angefangen. Ich glaube ich bin mir nicht ganz genau sicher, aber ich glaube nach einem Meta-Day, das ist eine regelmäßige Veranstaltung im MetaLab, wo Leute von außerhalb kommen und einen Vortrag halten. Da gibt es dann danach immer die Möglichkeit, dass sich Mitglieder mit einem kleinen Projekt oder mit sonstigen Anliegen kurz präsentieren. Das nennt sich Lightning Talks. Und aus irgendeinem Grund war ich zufällig im MetaLab an so einem Tag, und der Christopher hat sich vorne hingestellt und hat gemeint, er möchte jetzt Python lernen. Und er sucht Leute, die mit ihm eine Usergruppe gründen. Und ein Freund von mir und ich, wir haben dann halt mit ihm E-Mail-Adressen ausgetauscht, und dann ich glaube ziemlich einen Monat später schon das erste Treffen organisiert. Ist ja auch nicht schwer im MetaLab. Man braucht ja nur auf die Mailingliste schreiben und es finden sich ja sofort Leute, die interessiert sind.
Es hat die Python User Group ja schon einmal gegeben vor unserer Zeit. Da hat, glaube ich, noch eine Mailingliste existiert.
Ja, soweit ich das mitbekommen habe, der Christopher hat gemeint, es hat vorher schon einmal sowas gegeben. Ja.
Und hast du von diesen Veteranen oder ehemaligen irgendetwas mitgekriegt oder ist es eine komplett neue Generation von Python-Usern?
Das dürfte komplett neu sein. Also ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass es Leute gibt, die vorher schon dabei waren. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, die Fühler auszustrecken nach Leuten, die nicht ohnehin schon kommen. Ich weiß, es gibt in Graz eine Usergruppe, mit denen würden wir gerne mal näher Kontakt knüpfen. Aber ja.
Bist du neben der Python Usergruppe noch in anderen MetaLab-Gruppen aktiv, also wo du wirklich viel Zeit reinsteckst und regelmäßig?
Nein, viel Zeit reinstecken tue ich sonst nicht. Ich bin öfter mal da, höre mir Vorträge bei den Cocoaheads an, das sind die Mac-Programmierer. Wir machen regelmäßig eine Buchbesprechung zu Gödel-Escher-Bach, also solche Sachen, aber nichts wirklich Usergruppenmäßiges ansonsten.
Bist du beruflich Python-Programmierer oder auch, eher als Hobby?
Auch beruflich.
Auch beruflich.
Nicht nur, aber meine Zeit teilt sich ein bisschen auf zwischen Systemadministration, Mac-Programmieren, Python-Programmieren, hauptsächlich für Web-Applikationen.
Kannst du sagen, die Python-User-Gruppe und ihre Aktivitäten haben dir beruflich etwas weitergebracht? Bist du auf etwas draufgekommen, was du sonst nicht erfahren hättest oder nicht so schnell?
Ja, naja, nicht so schnell wahrscheinlich, früher oder später.
Hättest du schon erfahren?
Hätte ich es mir dann schon anschauen müssen, aber es hat sich oft ergeben, dass so eine zufällige Überschneidung passiert ist zwischen einem Vortrag, den es gegeben hat bei den Python-Usern und irgendwas, das ich dann eine Woche später gebracht habe.
Okay, kannst du sagen, was war das schönste oder für dich lustigste Erlebnis in den 2 Jahren?
Das lustigste Erlebnis kann ich jetzt so nicht sagen, obwohl es eigentlich tragisch ist, oder? Python und Monty Python sollte eigentlich viel, viel Witz beinhalten. Es ist immer lustig bei den Treffen, aber jetzt so richtig ein lustiges Erlebnis nicht. Was mir auf jeden Fall sehr gefallen hat in letzter Zeit, und ich glaube, das geht den meisten hier so, sind die Coding-Dojos, die wir veranstalten.
Kannst du kurz erklären, was ein Coding-Dojo ist?
Ja, da geht es darum, dass wir uns ein sehr einfaches Programmierbeispiel suchen, also etwas in der Größenordnung von FISBUS, das die meisten sich erkennen werden, beziehungsweise im Internet nachschlagen können, dass man normalerweise, wenn man allein ist, wahrscheinlich in 10 Minuten programmiert hat. Ich glaube, das war einmal Teil vom Aufnahmetest bei Microsoft. Und dieses Problem nimmt man sich dann halt als Gruppe vor. Und zwar geht das dann so, dass immer 2 Personen vorne sitzen quasi. Also einer sitzt an der Tastatur und ein zweiter sitzt daneben.
Und also denkt.
Pair-Programming nennt sich das in der Lingo. Und nach 5 Minuten wird gewechselt. Der Co-Pilot war, wird dann der tippen muss, dann kommt ein neuer aus der Runde, wird sein Co-Pilot und das geht dann
immer. Also es sind nicht immer die gleichen, also man wechselt Partner wieder.
Genau, dazu. Alle 5 Minuten wird der Partner gewechselt, sodass jeder mal drankommt. Ich glaube, wir haben es bei den 3 Mal, die wir jetzt gemacht haben, jedes Mal geschafft, dass jeder 2 Mal drankommt ungefähr. Dann sind da eh schon 2 Stunden vergangen.
Und die Leute, die jetzt aber nicht an der Tastatur sitzen und nicht Co-Pilot sind, dürfen trotzdem Access geben oder so?
Ja, sie dann dürfen, den Mund halten? Sie dürfen, aber natürlich ist besser, sie mischen sich nicht ein, weil so viele Stimmen dann natürlich auch nicht förderlich sind. Ja, und dann.
Aber trotzdem programmieren alle Gruppen kontinuierlich an dem einen Problem. Also genau. Es gibt da nicht 17 kleine Lösungen, nein, sondern am Schluss sollte ein Programm rauskommen.
Genau. Ja, und das wird dann test-driven gemacht, das heißt, zuerst werden Unit-Tests geschrieben und dann. Ja, manche Gruppen kommen einfach nur dazu, den Editor aufzumachen und sich 2 Minuten Gedanken darüber zu machen, was der Plan sein soll. Und dann ist es auch schon wieder vorbei mit der Zeit.
Und das, das ist lustig? Oder?
Ja, lustig ist es auf jeden Fall. Das ist nicht nur lustig, spannend und ein Spaß für alle Beteiligten, sondern es ist, glaube ich, auch sehr anfängerfreundlich. Also wir haben auch schon Leute dabei gehabt, die nicht einen Strich Python konnten und trotzdem mitgemacht haben. Jeder muss mitmachen, ist fast drin.
Okay.
Und die können schlimmstenfalls einfach dort sitzen und das eintippen, was ihnen jemand vorsagt. Ja. Aber,
und haben dadurch Python gecodet, ne?
Dadurch können sie stolz behaupten, sie haben Python programmiert. Das ist richtig.
Kannst du nochmal zurückgehen, weil du gesagt hast, es ist wirklich nicht schwer, im MetaLab eine Gruppe aufzumachen. Hat es da irgendeinen formalen Prozess gegeben? Bist du überhaupt offizielles MetaLab-Mitglied?
Ich bin offizielles
Mitglied. Also du zahlst deinen Monatsbeitrag ganz offiziell, genau. Und alles.
Es gibt noch eine Handvoll anderer Leute, von der Usergruppe, die auch offiziell Mitglied sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das
ist. Aber es hat nie jemand gefragt, oder?
Nein, nicht wirklich. Aber es hilft natürlich dem Organisator auf jeden Fall, weil er so Möglichkeiten hat, wieder das Wiki zu nutzen und solche Dinge.
Und wie hast du den Raum organisiert oder frei bekommen? Also wie hast du offiziell sozusagen die Gruppe gegründet? Du hast einfach im Wiki eingeschrieben, wir treffen uns im MetaLab.
Genau.
Und hast du da geschaut, ob im MetaLab zu der Zeit kochen ist oder irgendwas
anderes? Nein, dafür ist ja der Kalender da.
Das heißt, du hast den Kalender ein bisschen geschaut?
Genau, so wird im MetaLab prinzipiell organisiert. Wenn jemand eine Veranstaltung machen möchte, in den nächsten 4 bis 8 Wochen oder so, dann trägt er sich einmal im Kalender ein. Da kann es dann noch darum gehen, ob er den Hauptraum benutzen will oder nur die Bibliothek braucht, weil er weniger Leute hat. Und das ist ganz, ganz informell. Soll es wirklich einmal Terminüberschneidungen geben, dann kann man immer miteinander reden und sich vielleicht arrangieren.
Hast du jemals in den 2 Jahren das Gefühl gehabt, das war jetzt ein schlechtes Treffen, weil jetzt gerade im Nebenraum irgendein Film war oder irgendeine lautstarke Veranstaltung oder ihr nur die Bibliothek gekriegt habt? Oder also dass dir das MetaLab zu voll war und du hast gedacht, das wäre besser gewesen?
Nicht wirklich, ich glaube fast umgekehrt. Ich glaube, dass wir am Anfang, wie wir noch im Hauptraum gesessen sind, manchmal, glaube ich, uns zu breit gemacht haben. Aber ja, da war auch nie so klar, wie viele Leute jetzt kommen.
Das heißt, jemand ist vielleicht da gesessen und hat die ganze Zeit programmiert, aber er hat gar nichts gewusst von der Python User Group, sondern ja, er war einfach ein typischer MetaLab-Besucher. Ja. Okay, aber was mich jetzt interessiert, hat es dann einen administrativen Prozess gegeben? Also hast du noch bei irgendeinem Vorstand das jetzt offiziell genehmigen lassen müssen? Oder so? Das läuft einfach
so. Das MetaLab ist ja als eine Duocracy organisiert. Wenn du dich aufstellst und ein Projekt machst und durchziehst, dann passiert das Projekt. Und wenn dann niemandem anderen dabei auf die Zehen steigst und halt die üblichen zwischenmenschlichen Regeln einhältst, dann wird auch keiner was dagegen sagen.
Und letzte Frage, wie viele Leute sind fast jetzt jeden Monat gekommen? Hast du eine grobe Schätzung?
Ja doch, man könnte nachschauen auf unserer Meetup-Seite, aber das sind so um die 10.
Also um die 10 Leute?
Also 12 Leute kommen.
2 Jahre lang, einmal im Monat?
Ja, ich denke schon.
Okay, super, gratuliere.
Danke.
Ja. Ich habe ja vom Cup of Excellence das erste Mal gehört in dem Coffee Geek Podcast von dem Mark Prinz, ich glaube aus Seattle oder so ist der.
Ja, der Mark Prinz, der ist so lieb.
Und
das ist einer der ersten Stunde, kompletter Freak.
Und da war ich dann auch ein großer Fan eigentlich von der Idee. Man kriegt ja total schwer noch einen Cup of Excellence Kaffee bei uns. Jetzt wird es ja ein bisschen besser.
Es ist auch für uns als Röster hart, an den Rand zu kommen. Ja. Also wir haben den du jetzt getrunken hast, von der Farm La Picona aus Nicaragua, von der Olga.
Von vorhin, oder? Oder ist das wieder ein anderer?
Der, den wir jetzt hier gemacht haben mit der V60 und dem Siphon.
Ja, genau.
Nein, das ist jetzt Nicaragua Cup of Excellence. Den habe ich. Da habe ich einige Kilo davon. Mhm. Das andere war jetzt nur ein Muster, das ist aus Guatemala. Den haben wir ersteigert. Das ist eigentlich, hat der John aus Salzburg von Kaffee Alchemie war so lieb und hat den mit einer Freundin aus Island ersteigert. Also Kaffeetier aus Island hat den Kaffee. Ein Typ aus Litauen, ein Franzose, ein Japaner und wir. Woanders kriegst du diesen Kaffee nicht.
Weil da sind ja nur die bei der Versteigerung quasi mitmachen.
So ist es. Da werden eben 20 Säcke versteigert und jeder bietet auf ein paar Säcke und so, der wird dann aufgeteilt. Und der John hat organisiert, dass er eben auch zu uns geschickt wird, ein Teil, und hat mir ein paar Säcke davon abgegeben. Ja. Ich meine, es wird eh alles bei mir, weil ich röste ja für den John. Also wir machen das dann immer gemeinsam. Und das heißt, in Österreich kriegst du den Kaffee beim John in Salzburg, bei Kaffee Alchemie, und hier kriegst du ihn bei mir. Kuckuck. Und ja, und das Schöne war, dass der John war ja in Nicaragua dabei beim Cup of Excellence. Der hat ja als Juror dort mitgemacht und hat einige der Farmer besucht und hat die Olga kennengelernt.
Aha,
und hat auch dort schöne Fotos gemacht. Und ich war, also wie ich das Foto gesehen habe von ihr dort, das ist eine Holzhütte von wegen die Farm. Ja. Wie du es in diesen Dokumentationen siehst über eben solche Entwicklungsländer, eine Holzhütte, wo die auf Feuer mit Pfannen den Kaffee sich selber rösten, ziemlich dunkel und verbrannt und filterbrühen. Die kennen gar nicht die Methoden, wie wir den Kaffee machen. Die wissen oft gar nicht, was wir wollen. Und das Schöne ist jetzt eben durch solche Aktionen, dass die Kaffeefarmer, diese Kleinbauern, mit den Leuten, die den Kaffee auch kaufen und trinken und weiterverwerten, endlich einmal zusammenkommen.
Ja, genau.
Und auch von uns dann Fotos sehen, was wir mit dem Kaffee machen. Also ich habe auch den Kaffee aus El Salvador von der Maria Botto, die da Tonja auch kennt und mittlerweile sind wir auch befreundet auf Facebook. Da haben wir auch tolle Fotos bekommen und wir haben der Müller jetzt Fotos geschickt von den Säcken bei uns, als sie angekommen sind, von dem Kaffee, wie wir geröstet haben, wie die Verpackungen ausschauen. Die ist so happy und stolz. Und das ist das Schöne, du bist jetzt in Kontakt mit den Bauern, wo dein Kaffee herkommt. Das ist ein Hammer. Also erstens mal sind wir stolz auf direkten Handel. Da gibt es jetzt keine Spekulatoren.
Genau, Spekulanten. Das ist viel wichtiger als Fairtrade oder so zum Beispiel.
Boah, gestern habe ich wieder geschimpft über Fairtrade.
Ich meine, es ist ja gerade im Café leicht, über Fairtrade zu schimpfen.
Ich habe da einen Artikel in 28 Seiten, wenn es den liest, schlag aus mit den Ohren, dass sie da alles rausgefunden haben über die Firma. Also wie gesagt, die Grundidee ist ja nicht schlecht, aber bei Kaffee funktioniert es leider nicht. Es wird vielleicht eine Handvoll Bauern ihnen vielleicht ein bisschen geholfen. Nur wenn du die Farmer dazu interviewst, sagen sie, weißt du, wir zahlen so viel Geld, um uns zertifizieren zu lassen, dass das bisschen, was wir mehr kriegen, wieder weg ist. Unterm Strich verdienen wir jetzt weniger für unseren Kaffee. Es ist zwar lieb, dass uns 20 Cent geben, wenn wir Bio haben, und dass uns nochmal 20 Cent geben, wenn wir uns zertifizieren haben lassen, aber insgesamt sind die Kosten so hoch, dass es uns nicht viel bringt.
Ja.
Und ich jetzt als Einkäuferin ärgere mich, weil es kein Qualitätskriterium gibt.
Genau, ja. Weil gibt ja einen total billigen Fairtrade-Kaffee im Supermarkt zum Beispiel, der von der Qualität her nicht wirklich toll ist.
Völlig anders.
Ja. Aber schreckt man im ersten Moment, weil es so fruchtig ist, aber dann ist es jetzt erst das Sauer, aber dann ist es fruchtig und süß.
Ja.
Und jetzt, wenn ihr
atmet. Genau.
Bist du wahnsinnig. Das sind, ich kann so viel Aroma, kann jetzt gar nicht sagen, was da drinnen ist. There are so many aromas in it, when it cools down. It's like a fruit cake, a dark chocolate cake with lots of fruits on top. I can't even separate them now. It's just much. But it gets a slight bitterness at the end, and this is because it was a slow roast, because I can't roast properly on that one.
Probably if it rests, if it would rest for a week then.
Oh yeah, and by the way, it's too fresh, yeah. Also es ist jetzt doch noch ein bisschen bad und gassig. Ja, natürlich ist nach einer Woche noch besser, da wird er wahrscheinlich weicher werden. Nach einer Woche. Ja. Ich finde schon, dass die zwei sich schon vertragen.
Ja.
Weil sie ist sowieso kinderlieb, sie wird am liebsten alle abstecken. Aber nicht jedes Kind vertragt. Ja. Nur nicht jedes Kind vertragt, weil oft wenn die Eltern hysterisch sind, sonst die Kinder dann natürlich auch. Das ist wie bei Geländefahrzeug, wenn ich sage Offroad-Geländefahrzeug, denken die meisten sofort an Jeep, weil es der erste war. Es ist nicht der beste, es ist nicht das beste Offroad-Fahrzeug. Also die E61-Gruppe war nur die erste Gruppe mit einem Überdruckventil. Heutzutage hat jede Gruppe ein Überdruckventil.
Ja, ja.
Und Gott sei Dank sind die Gruppen heutzutage schon verschallt und direkt am Kessel angeflanscht und verlieren nicht so wie da auf einem weiten Weg und außen freiliegend an der Temperatur. Und man verbrennt sich super die Platten, wenn man zu den Höhen vom Rad fährt. Also es ist leider so in diesen Foren mit den Hobby-Leuten, irgendein anderer hat das mal in die Welt gesetzt, E61, und jetzt wollen alle Maschine haben. Und wenn du mal auf einer anderen Maschine Kaffee machst, ärgerst dich dann. Da kannst du es gern hier ausprobieren. Wenn du willst, machen wir den Kaffee auf der E61, sie ist gerade heiß, und wir machen den gleichen Kaffee auf der Dollar Corte. Und dann sagst du mal ehrlich, welche dir besser schmeckt. Kannst gern probieren.
Ich gehe E61 selber gewinnen?
Ja, natürlich.
Geil.
Ja? Das ist eine Kaffeeschule hier, wir sind ein Labor. Nie auf der Seite klopfen. Punkt 1. Nie mit einem Temper, der ein Schweinegeld kostet. Das ist ein Präzisionsgerät, das darf keinen Bäcker hier haben. Punkt 2. Du hast jetzt den Kaffee reingepresst und haust auf der Seite drauf und tippst den Kaffee vom Rand wieder weg. Wo glaubst du, das Wasser als erstes durchgehen?
Vom Rand.
So ist es. Zerstör dir lieber nicht den Kaffee, spül lieber öfters die Gruppe. Oder du machst Folgendes. Du machst einfach nur ganz leicht zu. Ganz leicht nur. Dann geht's auch runter. Ja?
Okay.
Wenn du tankst, muss dein Arm komplett gerade sein, weil du wie ein Roboter einmal gerade runterdrückst, dadurch machst du hier den Handgelenk steif und pusht einmal nach unten. Nicht so Orangen pressen, weil dann kriegst du entweder da hinten rein oder da vorne.
Ich verstehe.
Und auch nicht so einmal drauf drücken. Du brauchst einen Druck von 15 bis 20 Kilo. Der ist ein Stück hoch, was nehmen wir lieber 9. Der war eh schon hinüber. Nein, das passt schon. Das ist der Mindestpunkt, den du drücken musst. Du wirst schon sehen, wenn du zweimal klopfst, die Kinder weiter. Genau.
Einmal
auf. Jetzt klatscht du rechnen. Also man muss das Augenmaß kriegen für die Menge ein bisschen. Das war jetzt circa 1,5 bis 2 Gramm, das wir runtergeschluckt haben.
Okay. So.
Und jetzt drehe ich ein bisschen seitlich, damit dein Arm gerade ist. Der Ellbogen muss genau drüber sein. Jetzt ist deine ganze Hand der Temper. Ja, Moment. Und na klar, hiermit drückst du. Schau mal, das ist die Verlängerung von deiner Elle. Ja. Ja. Gib mir mal die Hand und drück fest zusammen. Fest. So, jetzt bist du steif, jetzt kann ich dich nicht abbiegen hier. Mhm. So wie einen Händedruck musst du hier jetzt steif eine Faust machen, wenn du den Temper angreifst. Und aber hier, Finger nach hinten. Und hier lassen. Hoch. Steif machen. Tu den Daumen weg. Weil sonst drückst du da, wo der Daumen ist. Und jetzt gerade runter, wie ein Roboter. Jawohl. Merkst du, wie du gerade bleibst dadurch? Mhm. Und fixier nicht zu so sehr diese Kante, weil dann drückst du hier rein. Es ist wie beim Fahrradfahren. Wenn du den Schlagloch schaust, fährst du rein.
Okay.
Du musst dorthin schauen, wo du hinfahren willst. Also konzentrier dich immer, sind wir schon hingekommen, siehst du? Jetzt geht's. Konzentrier dich immer auf den Stiel, auf diese Mitte. Du willst alles runterdrücken. Ja. In dem Moment, wo du es denkst, machst du es nämlich auch.
Okay. Mhm.
Ist das gut? Hast du festgedrückt?
Ja.
So fest, drück mal den runter.
Ja.
Dann ja, okay, dann passt. Okay. Und wenn du die Tour schon wegwerden willst, ganz kurz mal aufklopfen, aber nur so ein zartes. Ja, genau, nichts, sie fallen eh schon runter.
Okay.
Und die kannst du jetzt nicht noch einpolieren.
Und
irgendwas? Nein. Ja, du nicht nur das hier oben, auch die Öhrchen, weil auch das schmiert dir den ganzen Dreck hinein. Und hier unten das Bauch, hier hast du nämlich einen Wassertropfen und Kaffee. Und sonst hast du unten Brödel hängen. Mhm. Und die hast du dann im Glas. So, Vorsicht, du hast einen Wärmetauscher. Weißt du, wie die Temperatur jetzt ist?
Nein, weiß ich nicht.
Eben. Die Maschine steht jetzt schon seit einiger Zeit und heizt.
Okay.
Und wenn diese Gruppe hier, weil es ein Wärmetauscher ist, ist das Wasser wahrscheinlich überhitzt. Das heißt, du musst ein bisschen überheiztes Wasser, siehst du den Dampf, mhm, ablassen. Genau. Warte,
ich mach das. Also manchmal fühlt sich das ein wenig ab.
Es kommt neues, kühles Wasser nach dadurch. Mhm. Ja, ist immer falsch, ja. Ja, und jetzt Vorsicht, wenn du einhängst, musst du sofort die richtigen Tassen bei der Hand haben. Weil in dem Moment, wo du einhängst, machst du schon das Wasser an. Du kannst nicht einhängen und dann Tassen suchen gehen, weil dann verbrennt dir der Kaffee.
Okay.
Du kannst ruhig oben stehen lassen, musst du dann schnell hingreifen.
Okay.
Dann nach vorne, dann hast du schnell. Also einhängen, aufdrehen, Tassen runter. Einhängen, Tassen runter, genau. Darum habe ich gesagt, du musst schon wissen, wo du hingreifen wirst. Du gehst jetzt nicht nach der Zeit, sondern nach der Menge. Wenn 30 Milliliter drinnen sind, musst du stoppen. Mhm. Und dann schaust, wie viel Zeit das war. Die Crema, da ist noch extra. Das heißt, halb voll wäre 30 Milliliter. Knapp drüber, also plus der Crema. Ja, jetzt. So ist es. Und, das waren? Das war ziemlich schnell. Okay.
Sprich, ja. Die Füllmenge war zu wenig, oder war...
Fester pressen wahrscheinlich. Na, der Mahlgrad müsste passen.
Zu wenig getan hat?
Jo.
Sondern zu wenig jetzt als Verlauf.
Okay. Also das vergleichst du mit dem, was wir vorher rausgeholt haben.
Vergleich zu dem.
Mhm. Und das ist das Nächste, du wirst hier immer weniger rausholen, weil hier ist die gleiche Menge Kaffee, eher flach gestapelt und breit, weil du 58 mm hast. Mhm. Die Sieber da drüben sind tiefer, schmäler und tiefer.
Okay.
Jetzt kannst du sogar einen Hauch gröber malen, damit du es in der gleichen Zeit durchschützt.
Sprich, das Wasser
hat mehr Weg durch den Kaffee. Mehr.
You have to drink instead of water. Anytime. There's tea.
Yeah, but that's fine. Sometimes you also drink tea because you don't want strong coffee. But this is like a coffee tea, basically.
Yeah, exactly. It's just
if you want a bigger amount with nice flavors, it's yeah. I like it.
It's got coffee kick. For sure, it's got coffee kick.
You have definitely more coffee in here, so it's stronger than your espresso. It has
for breakfast, it's perfect.
Intensity. No, it's sometimes I like filter some coffee. I'll make the same.
Yes.
So we have the difference in extract.
Comparison.
But I have to grind it differently, though. But it's still interesting to see the difference.
Malst du da ein bisschen gröber, oder?
Ja, definitiv. Ich habe einmal den Fehler gemacht und habe es fein gefallen. Habt ihr überhaupt schon gesehen, was das für besondere Bohnen sind?
Größere, gell?
Das sind Maracatura. Das ist eine Mischung aus Maracatrüb und Catura.
Darf ich da mal reinfahren?
Ja.
Achso, das ist ja diese.
Und das Schöne ist, wenn du eine isst, spürst du schon dieses Prickeln, dieses Säuren. Ich schmecke schon sehr viel bei den rohen Bohnen. Ich habe angefangen, nach dem Rösten die Bohnen zu verkosten. Und du merkst schon, ob sie Säure haben, ob sie bitter sind, ob sie süß sind. Du merkst das voll jetzt schon. Merkst du, je mehr du sie aufbrichst, plötzlich fangst du wieder zum Pritzeln an.
Ich bin gerade dabei. Leid?
Ja, genau.
Tatsächlich.
Ja. Du kannst sehr viel schon an denen schmecken. Das ist voll geil. Das hätte ich mir früher nie gedacht. You can taste a lot by the raw beans. The acidity and everything.
I can eat beans.
Ich warte, bis das meiste Wasser oben ist. Sonst haben wir zu früh eine Extraktion von nur einem Teil des Kaffees. Würde ich jetzt schon was reinschütten, hätte ich hier total trocken drinnen. Das Schöne an der Methode ist, dass es nie wirklich kocht, dass es nie zu heiß wird. Das Wasser hat so 91, 92 Grad in etwa.
Genau.
Und wenn es blubbert, dann sind es nur Luftbläschen, die mit raufgehen.
Das kommt mir vor, ist ja das große Problem bei der klassischen italienischen Kanne, da die man auf dem Gasherd aufgestellt, dass das meistens zu heiß ist. Gell?
Zu heiß wird, weil die Leute lange am Herd lassen. Man müsste wirklich, wenn die letzten Tropfen oben rauskommen sind, sollte man es schon weggeben, damit A nicht noch der Dampf durchkommt und B sich das ganze Teil nicht noch mehr erhitzt und den eh schon gebrühten Kaffee überextrahiert. Das ist so, wenn Sie einen Filterkaffee zu lange auf der Wärmeplatte lassen, extrahieren die ganzen gelösten Teile, extrahieren wir noch nach.
Ach so, ja genau, das habe ich gar nicht gedacht. Bei den normalen Filterkaffeemaschinen ist ja unten noch ein Harzplatten drinnen.
Ganz viel. Das Unterschied, wenn du den Kaffee auf der Heizplatte stehen lässt, darfst du ihn nicht länger als 15 bis 20 Minuten stehen lassen. Wenn du ihn in eine Thermoskanne tust, wo sie nicht mehr nachheizt, halt langsam abkühlt, dann 30 bis 40 Minuten. Aber länger lässt man nie einen Filterkaffee stehen, weil es einfach nachzieht. Du merkst es auch beim Schwarztee. Du nimmst den Beutel zwar raus, aber er wird noch bitterer.
Genau.
Weil die ganzen gelösten Stoffe noch nachextrahieren.
Beim Grünen, da sieht man ja sogar, dass sich die Farbe verändert.
Ja.
Weil das am Anfang ist grün und dann ist eigentlich braun, nach einer Viertelstunde oder
genau,
so.
Genau, ja. So, da. Ich habe es noch ein bisschen länger unten lassen, damit der Unterdruck einfach noch größer wird. Man merkt auch, wenn man klopft, man merkt die Spannung richtig im Gefäß. Das ist nicht so klar. Ja, jetzt zieht es schön zurück. Und was da unten blubbert, ist eben jetzt nicht kochendes Wasser, sondern einfach, es werden ja teilweise schon Luftbläschen wieder mit runtergesaugt.
Genau.
Also es ist eigentlich eine schonende Extraktion. Es hat ein bisschen mehr Druck als Filter. Ich schätze, das wird auch so 1,1, 1,2 bar sein. Also im Prinzip nicht mehr als die Mokka-Kanne. Aber es kann halt nicht überhitzen. Mhm. Also ist die Methode lieber, weil es wieder wer da gewesen. Ich habe diese Espresso-Kanne, ich sage Mokka-Kanne.
Ja, genau.
Da bin ich mal ganz hart.
Mokka-Kanne.
Nicht besser, aber bei 1,1 bar Druck kann man es halt Espresso nennen.
Ja.
Wir haben ja hier in der Umgebung schon ein paar Druck, in dem wir leben. Also dieses 0,1 mehr ist nicht wirklich... Und ja. Ups, Tasse. Oder was?
That's what I have to get for my house. That's what I have to get for my house.
Yeah.
I only drink in the morning.
Okay.
It's like a nice little cup.
Yeah. You have different sizes. There is even a smaller one in this and a bigger one.
Oh no, this is perfect size for me.
Yeah. So you see, now it's releasing a little bit.
Yeah.
Like 2 minutes ago, I couldn't have get it off. And once it happened that I ground too fine,
And it didn't.
It couldn't suck down the whole coffee. So I let it cool down.
Until the pressure.
But it was a bottom one. It was not a Hario. The bottle here didn't resist.
So it cracked.
So yeah, it's imploded.
You still see brown spots here and here.
Oh my god.
They got lighter. Even here is one. It was one of those that you had on the stove. So it couldn't withstand the pressure for more than 10 minutes.
Die
Farbflecken. Ja, genau.
Mir hat sie eine Mokka-Kanne gefetzt.
Wirklich?
Ja.
Oh, haben wir nicht das Ventil nicht beachtet? Weil wenn da einmal das Ventil, das Überdruckventil losgeht, kannst du damit davon ausgehen.
Wo ist da ein Überdruckventil in der Mokka-Kanne?
Na da, die kleinen goldenen Dinger da.
Nein, das weißt du, was bei mir das Problem ist? Bei mir ist das oben das Sieb.
Ja?
Das ist gerissen.
Hä?
das war scheinbar schon hin. Ja? Und mir hat es also den Kaffee durch diese zwei kleinen Öffnungen oben rausgefetzt auf die Wand. Ich habe das fotografiert.
Ach so, das hat nur rausgeschossen.
Ja, aber, das
aber wie hoch muss denn der Druck sein, dass das so einen Druck hat, da oben beim Rausschießen?
Keine Ahnung. Aber es muss ordentlich gewesen sein, weil es hat man Gläser zerfetzt auch und so.
Ja, die meisten Leute machen einen Fehler, wenn sie viel Kaffee reinstopfen oder in zwei gemahlen haben und das Wasser geht nicht durch, dann pfeift das Überdruckventil.
Also das tun sie dann aber nicht austauschen. Zu Zeiten, als ich mir einen Dosenkaffee gekauft habe und den da reingeben und mir dann vorgestellt habe, es muss doch irgendwie gut sein. Das war noch lange vor Mokka-Kaffee. Ja? Da habe ich es immer wieder probiert. Ja? Und ja, na, das ist
gerade. Also wenn es kosten wollt, da soll ich es. Das hat eh noch gar nicht gekostet. Nein.
Das wäre natürlich interessant, direkt vergleichen. Ja.
Oh ja, ich habe schon gekostet, das war meiner. Entschuldigung, ah, meiner. Genau, der ist schon weich. Ja, die können Sie euch. Ja, es hat weniger Körper, ist jetzt nicht mehr so weich. Das heißt, body, it's more crisp, it's more clean. The acidity is a little bit more here, but not in a bad way. Mm-hmm. Just more lively. It's more fruit juicy.
Much more into.
Mm-hmm. But it would be a touch too aggressive for me. I like it more in the V60. Okay. A bit weicher and geschmeidiger is it da. Kommt halt jetzt immer drauf an, wie man es gerade will. Da.
Ja, genau. Man kann, wenn man es direkt vergleicht, merkt man es sofort.
Es ist ein bisschen knackiger, hat ein bisschen weniger Körper. Ja, it takes out more of some of the things besser. Like the acidity.
Ja.
Ja, klar, es ist von allem ein bisschen mehr rausgeholt, aber er verliert halt ein bisschen auf den Körper. Es ist ein bisschen klarer. Es ist beides gut. Manche Kaffee schmecken mir da besser und manche mit der V60. Kommt drauf an. Das ist verschieden.
Schau mal, das war die eine Seite. Die eine Seite der Küche.
Oh, nein! Shit!
Das hat man nur durch diese kleinen Löcher?
Nein, das gibt's nicht. Boah! Da war ja alles draußen.
Ah.
Da war gar nichts mehr drin.
Ja? Und vor allem das Dumme war ja, ich bin, also vier oder fünf Tage vorher haben wir die Küche ausgemacht.